Rost und Stahl.
Der Metal-Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 42 von Rost und Stahl. Wir nähern uns tatsächlich in großen Schritten der 50. Folge, Mattes. Ja, wir haben gerade schon ein bisschen gelabert, deswegen tue ich jetzt nicht so, als wüsste ich nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, da haben wir gar nicht so richtig drüber geredet, ne?
Also, nee, haben wir nicht, aber ich hatte gerade bei der Begrüßung trotzdem ein kleines Déjà-vu-Gefühl.
Ja, wir haben ein kleiner Transparenzhinweis und direkt auch ein bisschen Eigenwerbung. Wir haben gerade eine Folge für unseren Supporter-Feed aufgenommen, also wirklich jetzt gerade vor 30 Sekunden, deswegen sind wir im Redeflow schon, aber wir haben uns noch gar nicht so richtig drüber unterhalten, wie es dir geht. Bevor ich dich das jetzt frage: Werdet Steady-Supporter, dann könnt ihr die Folge hören, die wir gerade aufgenommen haben.
Die ist sehr, sehr gut.
Sie ist sehr, sehr gut. Vielleicht. Sie ist auf der gleichen Spur wie das, was wir jetzt hier gerade aufnehmen. Deswegen kann ich das noch gar nicht so genau sagen.
Hey, aber es ist die längste Supporter-Folge geworden, die wir je gemacht haben.
Ja, das stimmt, ne? Wir sind 20 Minuten knapp, ne?
Ja, knapp,
das ist schon, so lange haben wir noch nie gemacht, ja.
Ja,
guck mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns da irgendwie 4 Euro in den Hut werft, dann könnt ihr die hören und den Backkatalog, den wir da haben, könnt ihr dann auch hören, ja. Ja, Mattes, dann jetzt aber, wie ist dich, wie ist die Lage?
Ja, alte Männer fangen ja immer mit der Gesundheit an, Prostata
klar,
und so.
Was macht, ne, die Verdauung?
Ja, die läuft ganz gut. Es hat ja einen Grund, dass wir heute auch unbedingt aufnehmen sollten. Ich hatte dich ja schon vorgewarnt, dass bei uns gerade wieder so ein bisschen die Seuche im Anflug ist.
Ja,
heute Morgen wach geworden mit leichtem Halsschmerz, leichter Erkältung, noch alles nicht allzu schlimm und hoffentlich auch nicht allzu hörbar. Aber wir sind alle, sagen wir so, in diesen Anfängen und dann hast du zwei Optionen. Es kann besser werden und von heute auf morgen weg sein. Das passiert irgendwie, ja, weiß ich nicht, eher selten in 20% der Fälle und sonst wird es schlimmer. Und ich dachte, bevor es schlimmer wird, tüten wir jetzt mal die Folge heute ein.
Ja. Ja, wobei man ja sagen muss, wir haben ja tatsächlich, also ich hoffe natürlich, dass du fit bleibst, aber wir haben ja tatsächlich so einen kleinen Lauf. Wir hatten jetzt schon länger nichts mehr verschieben müssen, ne?
Ja, verschoben haben wir insgesamt auch nur sehr selten. Ich glaube, es gibt zwei Folgen, die nicht pünktlich rausgekommen sind.
Ja, aber also die waren relativ dicht beieinander, meine ich.
Ja, das kann sein. Das war ja auch gerade, wo so irgendwie immer jemand hier krank war und dann ging es ja auch nicht gut. Und naja, so ist das halt. Man kann sich ändern, wir versuchen es. Ne? Wir sind nicht davor gefeit, dass es vielleicht mal auch nochmal dazu kommen wird. Aber ausgefallen ist keine Folge bislang. Wir haben sie immer brav nachgereicht.
Stimmt. Das stimmt, ja. Ja, Folge 42 heißt, wir haben es auch nicht mehr weit bis zur 52 tatsächlich. Und 52 bei einem zweiwöchentlichen Erscheinungsrhythmus heißt 2 Jahre dann, ne?
Mhm.
Tatsächlich nicht mehr so lange hin, ne? Mattes, bevor wir gleich über unsere eigene Folge reden, wie immer, jetzt verschiebe ich die eigentliche Folge, verschiebe ich jetzt wieder 25 Mal mit dieser Einleitung, bevor wir gleich. Ich habe hier ein bisschen was auf dem Zettel, was wir vorher abarbeiten müssen. Du hast jetzt
Darf ich dich denn vorher noch fragen, wie es dir denn geht?
Klar, du willst doch eine Antwort. Nein,
eine Antwort will ich nicht. Ich wollte nur fragen, ob ich dich fragen darf.
Du wolltest nur Höflichkeitshalber.
Ja, genau. Auch, ne?
Ach, ja, nee, eigentlich alles ganz gut. Wir haben Sonntag, den 5. Mai und wann erscheinen wir? Das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ne? In der,
ja, kommenden Freitag.
Supporter-Folge. Was ist denn das? Das ist der 10.
Der 10.
Ja, genau, da erscheinen wir und ja, wir hatten jetzt heute doch einen recht schönen sonnigen Tag. Ich habe die Wochen und die vielen freien Tage im Moment. Wir haben einen Feiertag jetzt hier am Mittwoch und kommende Woche am Donnerstag ist auch schon wieder Feiertag. Ja, ich habe hier extrem viel so in Haus und Hof erledigt. Ich war hier richtig fleißig und habe Dinge getan, von denen ich nicht wusste, dass ich sie kann. Sowas wie Gehwegplatten verlegen und so. Noch nie im Leben selber gemacht, also geholfen und so, ja, aber noch nicht so in Eigenregie. Mhm. Und ja, so was habe ich halt gemacht. So ein bisschen das Wetter genutzt und hier relativ viel rumgefudelt. Ja. So, war ganz cool.
Schön, schön fleißig und man wächst mit seinen Aufgaben.
Ja, auf jeden Fall. Und das hört halt auch nie auf, ne? Ja, ja, Mattes, aber ich habe auch noch andere Sachen gemacht. Ich war auch im schwermetallischen Paralleluniversum sozusagen unterwegs und ich war mal wieder bei einer unserer beiden Lieblingsbands zu Gast. Kannst du dir vorstellen, bei welcher?
Also Konzeptor gibt's ja nicht mehr, ne?
Das war ja auch nur deine Lieblingsband.
Stimmt, du warst ja nur der Sänger. Hau mal raus, wo warst du denn?
Ich war bei einer Gruppe erwachsener Männer, die vor einer Gruppe kleiner Kinder in Kostümen auftreten. Und jetzt dürfte es langsam klingeln.
Ah, Cannibal Corpse. Genau, ja, Cannibal Corpse. Ah, nee, Heavy Saurus heißen die.
Genau. Ja, genau. Ich habe vorhin gewitzelt, Cannibal Corpse machen dieses Support-Act dafür. Nee, ich war in Unna hier am, ich habe die Ticket noch gar nicht aufgehängt. Ich glaube, vorletzte Woche, ach, ich weiß nicht mehr, vor einer Woche ungefähr.
In Unna mal wieder. War es denn auch wieder in der schönen Lindenbrauerei?
Es war in der Lindenbrauerei. Ich war da noch nie drin, in dem Laden, in der Lindenbrauerei. Und sehr coole Location eigentlich. Also wenn da mal irgendwie auch was anderes ist, müsste man mal im Blick behalten. Ist ja hier bei mir relativ nah und ja. Ja, was soll ich sagen? Wir hatten das Ticket meiner Tochter zum Geburtstag geschenkt und ja, dann bin ich da mit zwei Kids, mit einem Schulfreund von ihr, bin ich da hingefahren. Wir haben uns diesmal entschlossen, dass ein Erwachsener reicht da zur Aufsicht und das war dann ich. Und ja, die gehen im Moment halt einfach mega steil, ne? Also ja. Das kannst du nicht anders sagen, wenn du dir den Flyer anguckst. Ey, die haben irgendwie, ich weiß nicht, 80 Konzerte oder so. Also die spielen ja im Prinzip seit anderthalb Jahren durch. So, die haben praktisch ohne Pause, ziehen die durch bis nächstes Jahr.
Also pass mal auf, und bei der nächsten Tour geht's da alleine, aber dann geht's da wahrscheinlich auch nicht mehr zu Heavy Saurus, ja. Sondern irgendwie zu, ja, Cannibal Corpse.
Ja. Ja, also ich kann da tatsächlich, also ich würde da jetzt mir kein Ticket alleine verkaufen, so, ne, obwohl es durchaus Leute gibt, die das machen, aber es geht wirklich schlimmer, da muss man echt sagen. Also da irgendwie mit den Kids hinzugehen, ist kein vergeudeter Nachmittag. Das macht Spaß, definitiv. Ein bisschen auf den Sack gehen mir teilweise so die anderen Eltern, aber ja gut, die gehen mir so oder so auf den Sack. Aber ja, es ist ganz cool. Wobei man auch wiederum ehrlicherweise sagen muss, dass meine Kurze jetzt mit 10 Jahren da auch schon zum alten Eisen gehört. Also
naja, bald kommen die richtigen Bands. Wobei man das auch gar nicht sagen darf. Musikalisch spielen ja richtigen Heavy Metal. Ja. Und sind ja jetzt auch mit einem neuen Album, glaube ich, auf Tour. Pommesgabel,
ja. Und das ist schon sehr, sehr geil. Erklärt er dann irgendwie, also die labern relativ viel zwischen den Songs, weil du kannst Kindern nicht einfach irgendwie 90 Minuten Musik um die Ohren blasen, ne?
Ja, du musst da eine Geschichte drumherum
genau,
erzählen.
Genau, die machen da relativ viel Zeugs, ne? Machen da irgendwie Witzchen und so. Und das ist auch relativ gelungen. Also das ist auch wirklich witzig teilweise. Und manchmal sind natürlich auch so dumme kindische Wortspiele. Und jetzt beim Thema Pommesgabel sagt er dann halt, ja, hier, ihr könnt das ja alle hier, ne, Kleinfinger hoch und Zeigefinger hoch, ne? Und wisst ihr, wer es erfunden hat? Das war ein Mann, der hieß Ronnie James Dino. Und das ist natürlich dann so ein bisschen so, ja, okay, die Kids finden es witzig. Und ich denke mir so,
ja, oh mein Gott, ey. Alte Männer finden dann auch witzig, ja. Also ich lache gerade.
Ja, teilweise haben sie dann auch so Meta-Gags irgendwie drin, dann sowas wie ja hier, wenn er die Band vorstellt, dann spielen die alle irgendwelche Songs von Berühmtheiten anderen auf ihren Instrumenten. Da hast du hier so Seventh Nation Army bei den Drums und so. Ne? Auf jeden Fall haben sie dann auch irgendeinen, und jetzt Asche auf mein Haupt, ich habe vergessen welchen, irgendeinen Song von Kiss. Ja. Und dann sagt er dann auch irgendwie sowas wie, ja, das ist doch von Kiss. Und dann, ja, kennst du Kiss? Ja, das sind die, die treten in Kostümen auf. Und dann, ja, das wäre ja gar nichts für mich.
Ja, war nicht schlecht. Aber ja. Jetzt hast du mich getriggert. Ich will ein Ronnie James Dino T-Shirt haben.
Ja, das könnten wir eigentlich machen, ne? Ja, war auf jeden Fall cool, hat Spaß gemacht. Und ja, wir hatten ja in, oh Gott, was war es, Folge 7? Was, glaube ich, ne, hatten wir ja hier den Christoph Leim, den Riffi Raffi Gitarristen von
Folge 7 war das schon? Ja, kann sein, ich weiß es nicht.
Ich glaube, es war Folge 7, bin relativ sicher. Auf jeden Fall haben wir da halt über Kinder, Metal für Kinder gesprochen und da waren Heavy Saurus natürlich quasi Hauptthema und wir hatten Christoph Leim, den Gitarristen, zu Gast als für ein Interview. Und ja, hört mal rein, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Und apropos Interview und Heavy Saurus und Christoph Leim, der hat nämlich am 7.3., ist schon ein bisschen her jetzt, war der zu Gast im WDR. Und wenn ich dran denke, verlinke ich das mal hier in den Shownotes, weil da hat er nämlich ein knapp 9-minütiges Interview gegeben und hat da auch nochmal so ein bisschen erzählt. Das fand ich eigentlich ganz spannend. So, ja, kann cool. Man vielleicht sich mal reintun. Ist einfach auch ein sausympathischer Typ, ne? Also,
ja, das auf jeden Fall.
Richtig, richtig netter Kerl. Also, ne, erzählt halt auch so ein bisschen irgendwie, wie er das alles so wahrnimmt. Also jetzt auch nichts Neues. Wenn ihr unsere Folge gehört habt, dann werdet ihr da nicht viel Neues erfahren. Höchstens eine Aktualisierung, weil ist halt von diesem Jahr, ne? Und nicht vom, ja, wir hatten die, glaube ich, aufgenommen schon im Dezember 22, ne?
Ja, stimmt, ja.
Wir hatten das schon ein bisschen auf Halde liegen, bevor wir es veröffentlicht hatten. Einen Monat oder so. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Genau, apropos Fernsehen und Interview und so, ich habe was Schönes gesehen und das möchte ich dir auch echt ans Herz legen, und zwar eine Dokumentation von Arte über die New Wave of British Heavy Metal. Die ist relativ aktuell Und die kriegst du auf YouTube in voller Länge, geht so knapp 50 Minuten und ist sehr, sehr gut gemacht. Also ist wirklich cool. So viel, viel so Originalbilder aus den 80ern, ja. Natürlich viel Maiden, aber dann dann eben auch so so Leute, die man jetzt vielleicht nicht so ganz immer auf dem Schirm hat, also jetzt nicht zum
150. Praying Mantis.
Ja, die werden ein paar Mal erwähnt, aber die sind da nicht so, stehen da tatsächlich nicht so im Fokus. Nee, aber so Sachen wie hier Diamond Head und sowas, ne, haben sie da dann auch irgendwie Interviewgäste und so. Und die ist wirklich gelungen, guckt euch die mal an. Es gibt auch eine schöne Rezension hier von Michael Göre auf dem Jungsmusikkanal dazu. Die kann man sich auch dazu geben und der ist da auch nur voll des Lobes und der ist da mit Sicherheit deutlich mehr Experte, was die New Wave angeht, als ich. Und ja, also der
so sagt jeder. Auch,
ja. Also eine Sache, die ich gelernt habe und die ich nicht mehr aus dem Kopf kriegen werde, Mathis, und ich werde es dir jetzt sagen und du wirst es auch nicht mehr ungehört machen können. Weißt du, wie die Scheiße in England heißt?
Nee.
New Bomb.
Was?
Ja, die sprechen die Scheißabkürzung einfach aus, tatsächlich.
Oh Gott.
Ja, es ist richtig schlimm. So, es war mir nicht klar, weil ich das eigentlich immer nur gelesen habe bis jetzt, ne? Aber die machen, also das erklären die auch am Anfang. So, ja, alle Welt sagt halt hier NWOBAM, ne? Und die sagen New Bomb.
Okay.
Strange. Ja, das war
irgendwie naheliegend, aber ja, klingt halt scheiße.
Ja, das kann man sich auf jeden Fall geben. Das ist wirklich cool. Man lernt noch eine ganze Menge und es dreht sich wirklich um die Frühzeit, ne? Also wirklich so Ende der 70er bis Anfang der 80er. So. Die haben einen Gast da drin, der vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel Sinn ergibt, aber die haben tatsächlich Lars Ulrich als Interviewpartner da drin. Und weil er halt eben Riesenfan war von Diamond Head, ne? Und über
die sagen wir aus Fanperspektive, haben die nicht auch einen Diamond Head Song mal gecovert?
Ja, genau, haben sie. Ja, haben sie. Ja. War es nicht irgendwie Am I Evil oder so?
Ja, ich glaube schon.
Ja. Auf jeden Fall, der ist irgendwie extra angereist aus den USA da irgendwie und hat da irgendwie bei der Band da nachher auch irgendwie gepennt und so. Und der war auf jeden Fall Riesenfan. Und fand ich eigentlich mal ganz lustig, das mal so dann aus Fanperspektive zu sehen. Also die schlagen dann nachher auch den Bogen dahin, dass diese New Bomb halt eben vom Thrash Metal mehr oder weniger abgelöst wurde, dann so was die Popularität innerhalb der Szene angeht. Und von daher macht das schon Sinn, ne?
Ja.
Naja, cool. Wie gesagt, das
ist auf jeden Fall eine
Riesenempfehlung. Auf jeden Fall mal anchecken, wenn ihr euch für das Thema grob interessiert. So, jetzt, ich hab noch ein paar Sachen, Mathis. Ich hab viel auf dem Zettel, tut mir leid. Ich bin für das Meta-Zeug zuständig, deswegen habe ich hier immer so unfassbar viel Scheiße auf dem Zettel.
Ja, schauen wir mal, ob du nicht eine wichtige Sache vergisst, aber.
Ja, die eine wichtige Sache könnte sein, dass jetzt die kommt direkt und zwar, geht ja im Moment so ein bisschen, wird ja gerade die Kuh durchs Dorf getrieben, dass es eventuell mit dem Rockhard zu Ende gehen könnte, mit dem Festival, ne?
Ja, ich sehe dir mal ganz entspannt entgegen. Also wir hatten ja das Glück, dass uns in unserer internen Rockhard-Gruppe, also wir, die wir da campen, jemand den Artikel aus der Watt zugeschickt hatte, ein lieber Freund, der Helmut, an der Stelle liebe Grüße. Beziehungsweise Bianca war es, seine Angetraute. Ne? Vielen Dank dafür. Da konnte man so ein bisschen mal was über die Hintergründe lesen. Ich würde sagen, warten wir mal ab. Ne? Hat halt mit der Landesgartenschau zu tun und den dafür vorgesehenen Vorbereitungen und Rodungsarbeiten und lange Rede, kurzer Sinn. Das Campinggelände, was seit Jahren genutzt wird und dieses Jahr auch nochmal genutzt wird, wird für weitere Rockhards so gesehen nicht mehr zur Verfügung stehen.
Ja, auf absehbare das Einzige, Zeit zumindest.
Ja, für 3 Jahre oder so, ne? Mit dem ganzen Vor- und Nachbereitungen, bis es dann wieder begehbar oder bezeltbar wäre. Das ist soweit in Stein gemeißelt. Was nicht in Stein gemeißelt ist, was das jetzt heißt. Wird es Ausweichmöglichkeit geben? Soweit ich gelesen habe, steht die Rockhard dort im engen Kontakt mit den entsprechenden Leuten Stadt, vom Projekt, mit der Stadt vor allem. Es wird versucht, Lösungen zu finden. Sollte sich keine Lösung finden, gibt es ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Es fällt aus oder es findet woanders statt. Und da werden wir uns wohl überraschen lassen müssen.
Also ich meine, ich will da jetzt auch nicht irgendwie groß rumspekulieren, keine Ahnung. Aber so wie ich das verstanden habe, gab es wohl ein Angebot von der Stadt, was die wohl aber abgelehnt haben, auf der anderen Kanalseite eine Campingfläche einzurichten.
Ja, weil die Frage ist, wie willst du das machen? Ne?
Ja gut, da ist eine Brücke, ne? Also wenn das jetzt, also angenommen, das ist da in der Nähe der Brücke, dann ist das ein Fußweg, der ist vielleicht 3 Minuten länger als jetzt, ne? Also,
aber die Frage ist auch, was da für die Sicherheit heißt, dass, ja, wenn du da Leute bei einer Brücke navigierst, musst du da irgendwie spezielle Security für haben. Ich weiß es nicht, aber das wird wahrscheinlich nicht mal eben so einfach umsetzbar sein, wenn die das direkt vorweg ausgeschlossen haben. Es wird Gründe geben, warum das wahrscheinlich keine so gute
Idee ist. Also wenn es jetzt nur um den Weg ginge, fände ich das nicht so schlimm. Da bin ich von anderen Festivals ganz andere Strecken gewöhnt zur Bühne. So, das finde ich jetzt wirklich nicht so dramatisch, wobei man natürlich andererseits auch wieder sagen muss, dass diese Fläche, die wo wir jetzt halt seit 20 Jahren hinrennen, dass die nicht mehr zur Verfügung steht, ist an sich schon eigentlich eine Katastrophe, ne? Weil das einfach wahnsinnig schön ist da.
Ja, Katastrophe ist ein großes Wort. Wir hatten jetzt sehr, sehr, sehr viele Jahre die Gelegenheit gehabt, da hinzugehen und sind da auch jedes Jahr gewesen. Also ich bis auf ein Jahr, wo es stattgefunden hat, und du eigentlich immer. Wir können froh sein für die Zeit, die wir da hatten. Dann schauen wir mal, was draus wird. Und ich bin mir sicher, sollte das Festival an sich weitergehen, wird das Rockhard wahrscheinlich dann auch irgendwann in ein paar Jahren dahin zurückkehren. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Aber ja, also wenn es jetzt, solange es im Amphitheater bleibt und es irgendwie eine Möglichkeit gibt, da irgendwo sein Zelt in der Ecke zu schmeißen, werde ich da sein. So, ne? Das ist einfach mal, das ist Fakt. So. Ja. Ja, wir hoffen das Beste. Es könnte natürlich auch alles irgendwie Strategie sein, dass man jetzt irgendwie der Stadt da oder den Verantwortlichen da so ein bisschen so einen Schubs geben will nach dem Motto, kommt mal zur Rande, sonst sind wir weg. Und das wäre auch ein Imageverlust für die Stadt Gelsenkirchen. Mhm. Die schreiben sich das auch groß auf die Fahne, dass das da ist seit ewigen Zeiten. Das ist sicherlich auch ein finanzieller Aspekt. Da kommt eine Menge Kohle rein fürs Amphitheater, weil, seien wir ehrlich, da ist jetzt auch nicht jede Woche irgendwie eine Großveranstaltung drin, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie so auch so ein bisschen strategisch ist, die ganze Nummer, und von daher gucken wir mal, ne? Also was so ein bisschen ungünstig gelaufen ist, und da muss ich auch wirklich sagen, Rockhard, ernsthaft, finde ich ein bisschen schwach von euch, dass man das außer Watz erfährt, außer Westdeutschen allgemein.
Ja gut, aber ich meine, dass die andere Presse an der Stelle schneller war, die Rockhard wollte es wahrscheinlich nicht früher veröffentlichen.
Aber der hat ein Interview
gegeben. Bevor da nicht so ein paar Sachen, ach so, ja gut,
das ist natürlich was anderes. Der Holger Stratmann der hat ein Interview gegeben. Der wird zitiert
in dem Artikel. Ja, also da hätte man zumindest das auch auf die Rockhard-Seite gestellen sollen. Oder zumindest der Hinweis, dass es da ein Gespräch mit der Watz gab. Also eins zu eins in Artikel wirst du wahrscheinlich dann so nicht dann in der eigenen Zeitschrift auch online nicht veröffentlichen dürfen. Vielleicht höchstens als Zitat, aber der Hinweis wäre doch ganz nett gewesen auf der Hauptseite.
Ja also definitiv. Also, und vor allen Dingen, die halt auch proaktiv verlinken müssen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie auf Social Media passiert ist. Mir ist es nicht aufgefallen. Mhm. Es war jetzt auch erst gestern, aber das fand ich jetzt ein bisschen doof. Auch, dass man da so gar nichts findet dann bei denen auf der Homepage. Also da müsste man dann ja irgendwie zumindest auf der Festivalseite vielleicht mal irgendwie nochmal ein Statement abgeben. Sowas
ja, alles hätte weitere, man, ne? Hätte man ein bisschen transparenter sein können. Ja. Ja, gut.
Hab ich mich ein bisschen geärgert. Aber ja, gut. Ja. Gut. Wir sind dieses Jahr auf jeden Fall erstmal da. Wir werden Spaß haben und alles weitere sehen wir dann, ne? Würde ich sagen.
Genau.
Ja. Mathis, hast du in letzter Zeit mal einen Streamingdienst deiner Wahl benutzt? Jetzt kommt
ich habe
eine kleine
Empfehlung. Diverse Streaming-Dienste meiner Wahl benutzt. Dann empfehl mir doch mal was. Vielleicht
hast du
es ja schon gesehen.
Hast du Fallout gesehen, die Serie?
Nee, das stand eigentlich für diese Woche bei mir auf Agenda. Aus persönlichen Gründen bin ich leider nicht viel dazu gekommen, letzte Woche viel fernzuschauen oder Streaming-Dienste zu schauen. Ich hatte in den Wochen vorher so ein bisschen Sachen geguckt und Fallout ist so das, was bei mir als nächstes anliegt. Ich habe da schon wärmste Empfehlungen für bekommen und bin sehr gespannt drauf.
Ja, ich habe heute mit angefangen. Ich bin bei der zweiten Folge und es ist wirklich fantastisch bis jetzt. Es ist wirklich, wirklich cool. Und das sag ich, der noch nie auch nur eine Minute eins der Computerspiele gespielt hat. Ich habe da gar keinen Bezug zu bis jetzt.
Ja, also, ich hörte auch, dass es wohl extrem cool ist, wenn du die Spiele kennst, aber halt nicht zwingend notwendig. Ne?
Ja.
Und also ich bin jetzt auch kein großer Fallout-Nerd. Ich hatte Fallout 2 damals mal so ein bisschen gezockt, aber bin ja jetzt auch nicht so voll in der Thematik. Aber wie gesagt, ich habe es mir fest vorgenommen und das ist quasi so das, was ich mir als nächstes angucken werde.
Ja, macht das auf jeden Fall. Das lohnt sich definitiv. Wie gesagt, also ich bin jetzt bei der zweiten Folge, keine Ahnung, ob es noch abkackt, aber bis jetzt fand ich schon ziemlich unterhaltsam. Ja. So, dann kommen wir zur allseits beliebten Rubrik. Mathis, was hörst du denn so? Und das ist natürlich in einer Woche oder an einem Tag, für den wir uns auf 5 Alben vorbereiten mussten. 4, die wir jetzt gleich besprechen, 1, was wir vorhin schon besprochen haben. Eine gewagte Frage.
Ja, ist sie eigentlich. Und normalerweise kriegst du dann irgendeine Bullshit-Antwort von mir. Aber nee, tatsächlich kann ich mal mit ein bisschen Musik aufwarten, weil ich hatte keinen Bock, die ganze Zeit nur Melodeath zu hören. Mhm. Und zwar, was bei mir momentan so ein bisschen rotiert, ist das 2023er Re-Release der Band Meshuggah mit der Obscen XV, also 15, für die 15 Jahre, die das Album nun alt ist. Ja, das ist einfach Meshuggah kennt man vielleicht, eine sehr technische Death-Metal-Band, furztrockener Sound, Geknüppel, Riffs, die, ja, so ein bisschen, sagt man, Musik für Musiker vielleicht, aber dieses Album hat es mir damals schon so ein bisschen angetan und ich war jetzt doch mal sehr neugierig, wie so ein bisschen das Re-Release klingt. Es ist tatsächlich noch ein bisschen fetter geworden, so vom Sound her, und ja, wer Bock so auf diese Richtung der Musik hat oder dem mal gerne Chance geben möchte, Anspieltipp damals wie heute für mich Bleed, aber eigentlich ist das ganze Album einfach nur fantastisch und vielleicht auch mit eins ihrer besten Werke. Steht auf jeden Fall ganz hoch bei mir im Kurs und das ist die letzten Tage so ein bisschen öfter bei mir mal rotiert. Davon ab, ich bin gerade so ein bisschen, ja, neben unserer Melodeath-Folge Proggy unterwegs gewesen. Ich hatte mir auch noch mehrmals die Empaths von Devin Townsend angehört. Die Platte besitze ich auch als super Special Edition, so einem großen Booklet, was wunderschön aufgemacht ist. Und das hat es mal wieder bei mir auf den digitalen Plattenteller geschafft. Auch so ein Album, was man eigentlich von vorne bis hinten durchhören muss. Das ist schön leichtfüßig. Das ist mal so ein klassisches Beispiel für progressive Musik, die nicht nur Musik für Musiker ist, sondern dass man auch einfach mal so sehr leicht genießen kann. Du kannst dich natürlich auch auf die extrem geilen Melodielinien, auf die Riffs einlassen, entdeckst du permanent was Neues. Devin Townsend ist einfach so ein großartiger Musiker. Aber das ist auch so ein Werk, was ich jeden wärmstens auch jetzt für die schönen Frühlings- und ersten Sommertage ans Herz legen kann, der offen für Musik ist und Musik liebt.
Also muss ich mir unbedingt geben, weil Werk. Ich Devin Townsend eigentlich richtig geil finde, aber der nie so richtig bei mir auf dem Schirm aufgetaucht ist. Also ich, jedes Mal, wenn ich irgendwas von dem höre, bin ich total begeistert davon.
Ja. Und dann, also dann wird es wahrscheinlich bei der Empaths nicht anders sein. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen. Und ja, man braucht noch mal ein bisschen was auf die Fresse. Ich habe natürlich so die ersten vorveröffentlichten Tracks von der kommenden Carrie King. Ich weiß nicht, hat sie es jetzt schon mittlerweile zum Release geschafft?
Nee, irgendwie
müssen sie jetzt die Tage jetzt rauskommen. Ja, ich hatte gehofft, dass das Album schon da wäre. Ich hätte mich verguckt, aber dann musste ich mit den beiden veröffentlichten Tracks noch mal vorlieb nehmen. Und daneben noch ein Klassiker, den ich ein paar Mal die Tage noch gehört hatte. Die Body Count, damals noch als Cop Killer rausgekommen. Ja, heute Sam. Titled. Ja, auch mal wieder ein bisschen was anderes. Ja, schön Crossover. Das war so das, was ich abseits der Folgenvorbereitung die letzten Tage so
gemacht habe. Ist ja relativ viel.
Ja, relativ. Also bei mir schwankt das mal so. Manchmal gucke ich ein bisschen mehr so Serien oder so oder habe überhaupt keine Zeit, weil andere Dinge anliegen. Ich war viel spazieren und wie gesagt, wenn ich keinen Bock hatte auf die Melodeath-Platten, dann hatte ich mal so wieder so ein bisschen in meiner Musiksammlung gewildert.
Ja, da kann ich diesmal tatsächlich gar nicht so mithalten, weil, also ja, wir haben ja Duel, nochmal ganz kurz, die Bonusfolge, die wir eben aufgenommen haben, die ihr auf dem Supporter-Feed hören könnt, haben wir die aktuelle Duel besprochen. Und ja. Ja, dann jetzt noch die vier Platten von gleich, deswegen war ich da auch relativ ausgelastet, aber ich habe mir, die Band folgt uns tatsächlich auch auf Insta. Ich weiß nicht, ob das einfach so, wir klicken überall an, aber falls ihr uns hört, Leute, hier eine kleine Empfehlung. Ich habe mir angehört, Fall of Serenity. Weil ich keinen Bock auf Melodeath hatte, habe ich ein bisschen Melodeath gehört, aber aus Deutschland an der Stelle. Die Band, die gibt's schon ein bisschen länger. Naja, Melodeath ist ein bisschen fies. Das ist eher so, ein Death Metal mit einer harten Black Metal Schlagseite. Die gibt's schon seit 1998 mit einer kurzen Pause, irgendwie 2009, 2010. Haben schon fünf Alben rausgebracht und, ja, das neueste ist jetzt gerade vor zwei Wochen oder, vor sechs Wochen oder so erschienen und das ist wirklich cool. Das heißt, Open White Oh Hell heißt das und das ist wirklich, ich habe es jetzt nicht komplett gehört, ich habe ein paar Songs so auf YouTube mal so ein bisschen durchgeskippt, weil die mir da irgendwie reingespült wurden. Das hat mir wirklich gut gefallen. Also, echt eine Empfehlung. Also, so von wegen auf die Fresse und Geknüppel und so.
Ich hätte ja nie gedacht, dass man irgendwann mal den Status erreicht, dass einem echte Menschen, insbesondere Musiker, folgen. Sonst sind das immer meistens irgendwelche Katalogmädchen von irgendwelchen Menschenhändlerinnen gewesen oder so. An der Stelle mal schön. Dank.
Das ist tatsächlich auf Social Media echt ein Problem teilweise. Ne? Also ja. wenn du so durchguckst, auch wer uns da so folgt, man freut sich dann immer so, hey, eine relativ stattliche Anzahl von Followern, da guckst du durch und kannst irgendwie ein Drittel wegschmeißen, ne? Oder so. Ja, ich meine, das ist nirgendwo schlimmer als auf Twitter tatsächlich. Ne? Also da ist es wirklich richtig katastrophal, aber auf Instagram ist das auch häufig. Ne? Ich meine, man erkennt die natürlich sofort, dann kannst du auch sofort sagen, nee, hau mal ab, aber ist schon anstrengend. Ja.
Ja, oder wenn wir mal wieder unser Känguru zitieren, geiles Video und hier gibt's schöne Penisbomben.
Ja, genau. Exakt so, ja. Mattes, und wir wurden darum gebeten, vielleicht noch sowas zu machen wie, wo freust du dich drauf? Und ich möchte gerne vorlegen mit, wo freue ich mich drauf? Nightwish haben ein neues Album angekündigt für dieses
Jahr.
Ja,
ich hab's gehört, ja.
Da freue ich mich richtig drauf. Die letzte war ich ja nicht so begeistert von die Human Nature oder wie auch immer die heißt, wahrscheinlich heißt die so.
Ja, da war es so ein bisschen verhalten.
Ja, aber
hat sich daran irgendwas geändert mittlerweile oder?
Nee, ich werd damit nicht warm. Die ist mir zu verkopft, die Scheibe immer noch, und ist einfach nicht so ganz meins. So sind ein, zwei gute Songs drauf, aber insgesamt würde ich tatsächlich immer noch sagen, das schwächste Album, was Nightwish je gemacht haben. Ja. Ja, aber gucken wir mal, neues Spiel, neues Glück sozusagen. Da soll jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube jetzt irgendwann demnächst, in ein paar Wochen kommt eine Vorab-Single raus. Und ich glaube, das Album ist für September oder so angekündigt. Ganz genau habe ich es jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber irgendwie so zweite Jahreshälfte irgendwann.
Ja, ist ja noch ein bisschen hin. Ja, ich kann es recht einfach halten. Ich habe es gerade schon erwähnt. Ich freue mich tatsächlich auf das anstehende Carrie King, ja, Debüt darf man nicht sagen, aber auf das Album, was sie raushauen, da freue ich mich wirklich drauf, weil mir die beiden Tracks, die es schon zu hören gibt, sehr gut gefallen haben, und ich geier da jetzt eigentlich schon seit 2 Monaten drauf, dass dieses Album endlich rauskommt. Von daher, das wird, darauf freue ich mich.
Ja, cool. Ja, dann bin ich im Großen und Ganzen mit allem durch, außer mit...
Ich hätte noch eine Sache.
Ja.
Und zwar an der Stelle möchte ich erwähnen, unsere liebe Ramona, nicht nur unsere Hörerin, sondern auch Supporterin und gute Bierfee, feierte jetzt tatsächlich ihr Einjähriges mit uns als Unterstützerin. Die schmeißen seit einem Jahr Geld in den Rachen.
Sie war die Erste.
Ja, und sie war die Erste, ne? Und an der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Ich weiß, du tust ja auch noch abseits uns in rauen Mengen, insbesondere dir, Bier zuzuschicken, sondern du plakatierst auch fleißig für uns und machst Werbung und erzählst jedem, wie gut unser Podcast ist. Recht herzlichen Dank nochmal, unser Kotzpast. Ne? herzlichen Dank dafür, und darauf stoßen wir dann auf dem Rockhard mit einem Bierchen an.
Ja, das machen wir auf jeden Fall, ja. Ja, gut, dass du dran gedacht hast, stimmt. Ja, das war die wichtige Sache, okay.
Ja.
Nicht das neue
Nightwish-Album. Nein.
So, jetzt haben wir echt schon wieder ultra viel hier vorab gelabert, aber wir haben tatsächlich noch einen Kommentar bekommen, den ich nicht unterschlagen möchte. Und zwar hat uns geschrieben Sacred Heart am 29.04. und er hat zur letzten Folge, zur Nummer 41, zu Praying Mantis und Rage, zu der Zeitgeist-Folge geschrieben. Ja. Und da ist eine ganze Menge Mehrwert drin, den möchte ich hier gerne mit euch teilen, liebe Hörer, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Ich fange mal an. Hallo ihr beiden, eine kleine Info zur Namensänderung von Rage. Die fand Anfang des Jahres 1996 statt, nachdem man bei Noise Records unterschrieben hatte. Der Grund war, dass es schon eine britische Band mit dem Namen Avenger gab, und die hatten sich laut Peavey deswegen schon beschwert. Ironischerweise hat sich die britische Band nicht lange nach der Umbenennung von der deutschen Band aufgelöst. Als Name hatte man sich ursprünglich auf Furious Rage geeinigt. Ein Logo und Albumcover für das Debütalbum Reign of Fear, angefertigt vom selben Künstler, der auch das Cover von Avengers einzigem Album Prayers of Steel designt hat, war auch schon eingereicht. Aber der Labelboss hat dann ohne Absprache mit der Band den Namen gekürzt und ein neues Cover sowie Bandlogo anfertigen lassen. Peavey hat erst davon erfahren, als er das Album im Plattenladen seines Vertrauens im Regal gesehen hat. Generell war das Verhältnis der Band zu ihrem Labelchef nicht das beste. Brainsucker, der japanische Bonustrack auf der X Years in Rage, also 10 Years in Rage, war ihm gewidmet. Das war doch dann bestimmt hier Noise Records, wie hieß der denn nochmal? Den haben doch alle gehasst, den Labelchef da.
Ich glaube, den Namen hat er sogar erwähnt im Kommentar, oder?
Er sagt, wer sich für die Geschichte von Noise Records interessiert, Aber der, er sagt immer nur Labelchef. Der hatte irgendeinen Namen, den man jetzt eigentlich auf der Zunge haben müsste. Der, egal. Auf jeden Fall so ungefähr jede Band. Ich glaube, Gravedigger sind mit denen auch aneinander, mit dem auch aneinander geraten und alle möglichen anderen Bands auch. Also, das war, ja, ich höre dich tippen. Das heißt, gleich weißt
ja,
du, wer
ich
heißt.
Mal grade, ja, ich wollte gerade mal kurz reden. Karl Ulrich Walterbach?
Ja, genau. Ja. Hm? Ja, den fanden, ja, glaube ich, ganz
irgendwie
viele.
Irgendwie klingelt es da, aber ja. Ich, ja.
Also wenn du so von diesen deutschen 80er-Bands da liest, das ist häufig, ich glaube, Neuss saß irgendwie in Berlin und ja, der war wohl sehr, sehr unzuverlässig und hat da irgendwie viel Scheiß irgendwie gemacht. Teilweise ging es auch um Geld, was unterschlagen wurde und Vorschüsse, die nicht gezahlt wurden, weiß der Teufel, keine Ahnung.
Ja, lustigerweise habe ich das erwähnte Buch auch schon lange auf meiner Amazon-Wunschliste. Ich habe es irgendwie nie geschafft, das tatsächlich mal noch in den Warenkorb wandern zu lassen, aber vielleicht sollte ich das mal tun.
Ja, das erwähnte Buch habe ich noch gar nicht erwähnt, das kommt nämlich jetzt erst. Wer sich für die Geschichte von Neuss Records interessiert, dem kann ich das Buch Systemstörung, die Geschichte von Neuss Records, englischer Originaltitel Damn the Machine, The Story of Neuss Records von David E. Gilke oder David E. Gilke ans Herz legen. Wenn es englisch original ist, dann wahrscheinlich David E. Gilke, ne? Darin wird die Geschichte des Labels anhand von Interviews mit vielen Beteiligten aufgearbeitet. Der Labelchef sowie die Bands kommen hier zu Wort. Und ja, was das Debütalbum.
Kommentar natürlich schon.
Ja, ja. Was das Doppelalbum von Rage angeht, bin ich positiv überrascht. Bei der Ankündigung der Platte war ich zuerst etwas skeptisch. Obwohl ich schon lange ein ziemlich großer Fan der Band bin, war ich mir nicht ganz sicher, ob sie mich über fast 90 Minuten durchweg unterhalten können. Doppelalben sind meiner Meinung nach generell so ein Ding, was in 90% der Fälle in die Hose geht, weil die meisten Bands einfach nicht genug Ideen für ein 80 plus Minuten langes Album haben. Viele tun sich schon bei 40 Minuten schwer, ein Album ohne Filler zu schreiben. Aber Rage haben mich da eines Besseren belehrt. Das Album ist durch die Bank weg gut. Freut mich, dass die Jungs nach 40 Jahren Bandgeschichte und 27 Studioalben noch so ein Brett raushauen können. Und die Kritik an Peewees Gesang, die ihr erwähnt habt, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Peewee wird dieses Jahr 60. Natürlich hört er sich nicht mehr so an wie vor 30, 40 Jahren und auch der Eierkneifergesang aus der Frühphase der Band kriegt er heute wahrscheinlich nicht mehr hin. Ja. Aber ich finde, er macht seinen Job immer noch gut. Und zum Schluss nochmal ein kleiner Funfact. Es gab auch schon eine britische Band namens Rage, bevor es die deutsche Band gab. Die haben zwischen 1981 und 1983 drei Alben veröffentlicht und die würde ich musikalisch im Hardrock-AOR-Bereich einordnen, ähnlich wie Praying Mantis. Die waren aber zum Zeitpunkt der Umbenennung der deutschen Band schon Geschichte. Ja, vielen Dank. Das war viel Info, viel Text, aber ja, sehr cool und schön, dass du daran teilhaben lässt und die anderen Hörer. Das wissen wir zu schätzen. Und wenn ihr auch mitteilungsbedürftig seid, dann schaut auf rostundstahl.de vorbei und kommentiert unter die entsprechenden Folgen. Mir ist mal so aufgefallen, was vielleicht noch so ein bisschen fehlt, vielleicht wenn ich da irgendwann mal Bock drauf habe, richte ich das mal ein, so ein allgemeiner Kommentarbereich. So, weißt du, wenn du nicht so speziell zur Folge irgendwas sagen willst, sondern so allgemein, früher hieß sowas, glaube ich, mal Gästebuch, aber ich...
Ja, das Zeit kenne ich auch noch.
Ja, aber vielleicht mache ich das mal irgendwann wirklich so, so im Allgemeinen irgendwie hier, wo ihr immer fickt euch und so reinschreiben könnt, weißt du, also ne, wenn ihr nicht uns unter einer speziellen Folge beleidigen wollt, sondern generell.
Ja, oder du kaperst das Rockhard-Forum und hörst da ein Rock- oder Rost- und Stahl-Thread.
Habe ich, glaube ich, sogar. Der ist wahrscheinlich vielleicht irgendwo im Archiv versunken, aber...
Null Kommentare.
Ja, ja, natürlich.
Digitale Spinnenweben, ja.
So, jetzt aber, Mathis. Jetzt aber, nach, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau wie lange, aber es müsste so um die, ja, so 35 Minuten oder so müssten jetzt schon dabei sein, ne?
Ja, insgesamt mit der Sonderfolge, die wir im Vorfeld aufgenommen haben, kratzen wir jetzt gleich schon an der Stunde, die wir hier beisammen sitzen und reden.
So, dann sollen wir einsteigen mit Melodeath. Ja. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen, in welcher Reihenfolge wir die Bands besprechen. Ist auch noch gar nicht so dringend, weil wir jetzt, glaube ich, erstmal Melodeath besprechen und dann die Bands, richtig?
Ja, ich weiß nicht, wir haben ja schon über Death Metal gesprochen. Ich hatte jetzt so genre-spezifisch nichts gesondert vorbereitet. Was willst du groß dazu sagen? In unserer Death Metal-Folge haben wir schon so ein bisschen erklärt, was Death Metal eigentlich ist. Und im Endeffekt kannst du sagen, Melodeath ist ja das Plus, dass da mal irgendjemand hingegangen ist. Welche Band das wohl als erstes war, darüber kann man so ein bisschen streiten. Aber ich denke, eine der Protagonisten, über die wir heute sprechen, in Flames, haben in den Anfang bestimmt da eine ganz große Rolle gespielt. Es ist halt so richtig schöne, fließende Melodielinien. Linien in diese Art der Musik noch einzubringen. Naja, das ist so ein bisschen meandern in Bereichen, die auch in den Power Metal reingehen können, aber halt auch sehr die Extremität des Death Metal mitbringen. Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch viel mehr über das Genre selber verlieren muss.
Also man könnte vielleicht noch sagen, dass die Szene vergleichsweise jung ist, oder das Genre, nicht die Szene, das Genre, ist Anfang der 90er entstanden. Also,
ja, ne, deckt also, ja so ein bisschen so mit der Gründungszeit hier auch in Flames,
Dark Tranquility. Also das liegt natürlich in der Natur der Sache. Ich meine, es muss sich natürlich erst der Death Metal entwickeln, bevor sich der Melo Death Metal entwickeln kann. Aber damit ist das von den Genres, die wir hier besprechen oder besprochen haben, bis jetzt eher eins der jüngeren, würde ich mal sagen. Also vielleicht vergleichbar mit dem Power Metal, so vom Alter her.
Ja, aber wobei Power Metal, da könnte man sogar die Anfänge noch so ein bisschen früher suchen. Ne? Aber ja, gut, das.
Aber ist auf jeden Fall nicht so ein also Doom Metal, der irgendwie ab den 70ern schon dabei war, oder Thrash Metal, der so ab 1980 oder so, oder was weiß ich, oder 82 oder so, dann langsam.
In dem Sinne vergleichbar jung. Also jünger sind eigentlich auch nur so Bereiche so wie Crossover oder New Metal, Modern Metal. Das sind so die einzigen Stile, die mir jetzt spontan einfallen würden, die jetzt an sich deutlich später kamen. Ich meine nicht, dass es danach nichts mehr gab, aber das sind ja eigentlich auch so diese neuen Sachen, immer so Hybriden aus schon bestehenden Dingen. Ne? Genau. Dass dann mal irgendjemand auf die Idee kommt, irgendwie, keine Ahnung, Hair Metal mit Viking Metal zu kreuzen. Gab sowas? Wenn nicht, das machen.
Dann kann man vielleicht sagen, dass ähnlich wie der, also wir haben ja eine Folge Schwedentod hier schon gemacht, ne? Und wo kam der her? Welche Stadt war da so relevant?
Ja, Stockholm unter anderem. Ne? Und jetzt ist das mehr so die Ecke Göteborg, aber es bleibt schwedisch.
Genau, es bleibt im Großen und Ganzen schwedisch, aber Göteborg ist ja ein gutes Stichwort, weil es wird ja häufig auch als Göteborger Sound bezeichnet, ne? Das, worüber wir heute reden. Göteborg
School.
Ja. Und das finde ich ganz witzig, weil von den vier Bands, die wir hier heute besprechen, sind tatsächlich nur zwei aus Schweden.
Ja, die anderen beiden sind aber aus Finnland.
Sind aus Finnland, ja, genau. Aber also man könnte jetzt natürlich noch viel, viel mehr Bands auch wieder nennen. Wie immer haben wir eine höchst subjektive Auswahl getroffen. Wir hätten da noch auch 15 andere, die können wir vielleicht mal so namentlich hier und da mal fallen lassen. Also schon mal vorweg, wir haben beispielsweise nicht Schön auf Bodom drin, die man meiner Meinung nach da eigentlich machen müsste. Ne?
Ja, kann man. Gates also
das nicht drin.
Aber Children of Bodom wäre auch so eine Band, die sich vielleicht für unsere kommende Folge anbieten würde.
Die aber auch nicht aus Schweden sind.
Nein, das ändert es auch nicht. Die sind auch aus Finnland. Ja,
aber dann hast du so Sachen, hier zum Beispiel Nightingales hätte man durchaus auch nennen können. Die sind jetzt vielleicht nicht so mega relevant, aber immerhin Wikipedia führt sie auf. Und wir kennen ja immerhin auch den Ex-Sänger, den Björn, auch ganz gut, der jetzt mittlerweile mit The Very End in eine ähnliche Kerbe haut. Ne? Ja, wobei ist das so?
Ja, vorher mehr so ein Thrash gewesen, aber.
Ja, dann haben wir so Sachen wie Soulwork haben wir nicht drin, Amon Amarth ignorieren wir, At the Gates ignorieren wir.
Ja, Dark aber das sind auch alles so Bands, also wir haben uns ja drüber unterhalten, wen wir hier so mit reinnehmen. Soulwork habe ich gesagt, ja gut, machen die nicht auch viel so mehr so Richtung Deathcore. Amon Amarth, ist eine Death-Metal-Band, ist vielleicht auch eine Melodic-Death-Metal-Band, aber schon sehr im Viking-Thema verankert, ist natürlich keine Viking-Metal-Band in dem Sinne, aber auch wieder sehr speziell. Allein von den Veröffentlichungen her bestimmt auch irgendwas, wo du mal eine eigene Folge spendieren müsstest. Ne?
Ja, eigentlich schon.
Müsste man mal gucken, aber die wären es echt wert, auch von der Diskografie her. Gerade so die Frühwerke mag ich sehr gerne. Hätte man alles machen können. Wir haben es aber eigentlich auf so vier sehr, fast klassische Melodeath-Bands geeinigt. Nicht alle so augenscheinlich erste Garde, aber so ein paar auf jeden Fall. Wen haben wir denn, wen besprechen wir denn heute?
Legion of Gomorrah.
Ja, zum Beispiel.
Nein, wollte ich nur einmal erwähnt haben, damit wir in einer Folge über Melo Death unseren lieben Rockhard-Mitcamper Stefan nicht außen vor lassen. Die Band gibt's mittlerweile nicht mehr, aber die hat ja auch so sehr hart diesen Sound gemacht. Ne? Kam auch nicht aus Schweden.
Nee.
Auch aus Deutschland, ja. Nein, keine Ahnung, womit wollen wir anfangen? Wollen wir von offensichtlich zu weniger offensichtlich gehen? Dann müssten wir
mit den Flames schon was. Nach Veröffentlichungen haben wir es, glaube ich, meistens gemacht.
Ja, dann lass das doch mal machen. Das spielt jetzt zwar nicht so eine Riesenrolle, weil die Band.
Wäre dann aber, glaube ich, auch in Flames, mit der wir starten müssten, ja.
Ja, dann lass das doch mal machen. Welches haben wir uns denn da rausgesucht, Mathis?
Die Colony. Soll ich erstmal wie immer so ein paar Sätze über die Band selber verlieren, bevor wir dann ins Album gehen?
Ja.
Gut. Ja gut, also starten wir hier mit In Flames, den meisten wahrscheinlich ein Begriff, aber der, der sie nicht kennt, das ist eine schwedische Metalband, wurde Anfang der 90er Jahre von Jesper Strömblad gegründet, der nach einer Veränderung seiner eigenen musikalischen Ausrichtung schließlich dann die Band In Flames ins Leben rief. Zusammen mit anderen Musikern nahm die Bands dann schließlich Demos auf, wurde von einem Plattenlabel entdeckt und unterschrieb einen Vertrag. Die ersten Alben, darunter Lunar Strain und The Jester Race, brachten dann auch schon so erste Erfolge und Anerkennung innerhalb der Szene. Es gab ein paar Besetzungswechsel. In der Reihe veröffentlichen sie dann Alben wie Huracle und Colony, um die es dann heute ein bisschen detaillierter gehen wird.
Mach das, ich will dir da jetzt nicht reinfahren, aber
ja,
du hast gerade.
Tust du aber trotzdem immer.
Du gehst da so drüber weg über die Besetzungswechsel. Ich finde, das ist eine der witzigsten Geschichten überhaupt, die Nummer mit.
Ja, die Frage ist, wie fühl dich frei, schmücke meine Geschichte mit Details aus. Ich dachte, weil wir hier vier Bands besprechen, wollte ich das so ein bisschen zusammenraffen, damit wir jetzt nicht eine Stunde über In Flames reden, weil das könntest du nämlich locker auch.
Ja, ja, das stimmt. Da könnte man eigentlich auch eine eigene Band machen, aber das möchte ich trotzdem kurz erwähnt haben. Die mit Michael Stanne, der ist nämlich zu Dark Tranquillity gewechselt, ne? Und der Sänger von Dark Tranquillity ist dann zu In Flames gewechselt und ich frage mich manchmal, wer den besseren Deal gemacht hat.
Ja, das ist so wie, obwohl so, ich meine, stimmlich gesehen, da will ich dem Stanne ja nix, ne, das könnte ja gut. Ja. Ich werd einfach nur mit der Band, mit Duck Tone Killity nicht so warm. Ich weiß nicht, liebe Hörer, wenn ihr da mal einen Tipp habt, welches das ultimative Dark Tranquillity Album ist, was man unbedingt mal gehört haben sollte, bin ich gerne bereit, dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben, aber bis jetzt haben sie mich nicht gekriegt.
Ja, mich auch nicht. Ich kenne eigentlich auch nur die Character von denen von 2005. Die gefällt mir relativ gut, aber sonst jetzt auch das Neue, was da jetzt gerade wieder so über den Äther kommt, das sagt mir auch nicht so wirklich zu.
Ja.
Ja. Egal, mach mal weiter. Ja, du hast recht. Ich sollte dich jetzt nicht mit so vielen Details hier aus der Bahn
werfen. Ja, wir können wir nur. Wie gesagt, ich hatte auch überlegt, lasse ich weg. Das ist natürlich auch mal so ein bisschen Arbeit, die Informationen, die kriegst, zu verdichten.
Ja,
dass hier dann, wenn wir so eine Genre-Folge machen, dass das dann nicht ausartet, dass wir hier nachher wieder mit so einem 4-Stunden-Epos sitzen. Ne? Deswegen, aber fühl dich frei, wenn du eine wichtige Info hast, hause kurz raus. Ansonsten, wie gesagt, ist das nur so ein kleiner Zusammenraff dessen, was die Bandgeschichte ausmacht.
Ja, ich möchte aber, dass du alle Gründungsmitglieder einzeln aufzählst, alle ehemaligen und die aktuelle Besetzung. Bitte mit Vor- und Nachnamen und seit wann die dabei sind und seit wann nicht mehr.
Kann man dann später im Support-Feed.
Das wird auch bestimmt super spannend für die Zuhörer.
Ja, auf jeden Fall. Wir lesen vor. Genau. Gut, wir waren gerade bei der Colony. Also beide Scheiben, die Huracle und die Colony, erreichen auch in den schwedischen Charts relativ gute Platzierungen. Dann gab es die Clayman und die Reboot to Remain. Da wurde mal so ein bisschen experimentiert, der Stil auch erweitert. Das führte schließlich auch zu einer größeren Popularität der Band außerhalb der eigentlichen Metal-Szene. Aber wie das nun mal auch so ist, du kennst das ja, damit verprellst du dir natürlich auch viele Altfans. Und das war so ungefähr so nur die Phase, über die man so reden kann, ne? Clayman, Reboot to Remain, so die Zeit. In den darauffolgenden Jahren brachte die Band dann regelmäßig neue Alben heraus, also sie waren relativ fleißig, was so Veröffentlichungen anging. Soundtrack to Your Escape und Come Clarity fallen da so in ein Chapter rein. Es gab wieder mal ein paar Besetzungswechsel, aber die Band blieb dennoch die ganze Zeit aktiv, hat sich nicht einmal offiziell aufgelöst in der Zeit und dann kam das Album, eigentlich schon mit der Come Clarity, aber mit der Essence of Purpose bin ich so richtig eingestiegen bei In Flames. War aber dann auch beim Nachfolger Sounds of a Playground Fading wieder so ein bisschen raus, weil der mir im Gegensatz zu Sense of Purpose wieder nicht ganz so gut gefallen hat, bis heute nicht. Der Stil von In Flames, ja, wurde als Melodic Death Metal bekannt. Man kann so sagen, die haben es mit begründet, vielleicht zusammen mit Bands wie Dark Tranquillity.
Ja, und At the Gates würde ich da.
At the Gates natürlich, ja, die darf man da auch nicht außen vor lassen. Haben wir leider heute nicht drin. Müssten dann wahrscheinlich in der zweiten.
Eine der zahlreichen Bands im Arch Enemy-Umfeld da. Ne, hier
ja, auf jeden Fall. Also ganz groß. Also At the Gates hätte es eigentlich bringen müssen, aber gut, jetzt ist es zu spät. Wie gesagt, Band und auch das Genre haben sich so ein bisschen weiterentwickelt, In Flames insbesondere hin mit neueren Veröffentlichungen, mal das ganz neue außen vor gelassen, auch so ein bisschen Richtung Modern Metal und Alternative gegangen.
No.
Etwas so massentauglicher auch. ja, so textual ist man bei In Flames oft so bei globalen Themen, Umwelt spielt eine Rolle, aber ganz viel auch persönliche Erfahrungen. Also der Sänger Anders Frieden schreibt, soweit ich weiß, die allermeisten Texte zumindest. Ja, Anders Gesang, wie soll man den ausdrücken, früher so eigentlich so im Shouting viele Growls benutzt, über die Zeit auch so ein bisschen Klagesang in den Refrains mit reingebracht, hat es in den, ja, letzten Alben, wie gesagt, das letzte klammer ich mal so ein bisschen außen vor, vielleicht auch damit etwas übertrieben. Vielleicht auch so ein Grund, warum mir dann so die Alben nach A Sense of Purpose nicht mehr so gut gefallen haben. Und jetzt das jüngste Werk, Vorgarn, hat bei uns im Jahresrückblick ja kräftig Eindruck hinterlassen und ist da schon zu seinen Ehren gekommen. Deswegen will ich da jetzt heute nicht so viele Worte drüber verlieren.
Nee,
und
da damit wäre ich auch,
würde ich auch sagen, genau, können wir jetzt gleich direkt mit der Colony, mit der Albenbesprechung weitermachen.
Ja, zur Colony, die hat, in Deutschland ist sie auf Platz 69 gelandet. Erstveröffentlichung 21. Mai 99, also durchaus auch schon echt ein altes Ding. Das wird jetzt 25 Jahre alt nächste Tage.
Aber auch damals schon über Nuclear Blast erschienen.
Ja, stimmt. War das ja schon das dritte Album bei Nuclear Blast. Bis auf das Debüt ist da eigentlich so ziemlich alles erschienen, ja. Genau, war für mich, glaube ich, die erste Platte, mit denen ich bei denen eingestiegen bin, allerdings erst später, so 2005 rum. Also die Colony und die Clayman, auf die wurde ich so gleichzeitig aufmerksam. Und die hab ich auch jahrelang schon hier im Schrank stehen gehabt. Wie gesagt, nicht direkt bei Erscheinen, so ein paar Jahre später. Und dann habe ich die so ein bisschen wieder auch aus den Augen verloren, habe immer mal wieder, ne, so Soundtrack to Your Escape habe ich mir dann auch besorgt und hier und da mal irgendwie denen mal eine Chance gegeben. Aber so richtig habe ich die jetzt auch erst mit der Forgone vom letzten Jahr wieder für mich entdeckt. Ja, genau.
Ich könnte noch so ein paar kleine Hardfacts nachschieben.
Ja,
gerne. Aufgenommen und gemixt wurde das Album im Studio Fredmann in Göteborg. Also, wir haben es ja gerade schon erwähnt. Göteborg ist da so ein bisschen die Wiege des Ganzen. Es gibt zwei offizielle Musikvideos zu den Stücken Ordinary Story und Colony. Ansonsten, Colony markiert das erste Album, das In Flames mit der Besetzung aufnahm, die dann auch bis 2011 Bestand hatte. Namentlich sind das an den Vocals Anders Frieden, der auch die Lyrics geschrieben hat. Peter Alvers am Bass, an den Drums Daniel Svensson, Björn Gelotte an den Gitarren und auch am Songwriting beteiligt und natürlich Jesper Strömblatt, Leadgitarre. Ja, auch Hammond Orgel steht hier. Ich weiß jetzt gar nicht. Man hatte so ein paar Passagen, dachte ich aber, das wären Keyboards gewesen. Und ja, Songwriting natürlich ganz stark mit involviert. Ja, die Musik, wie schon gesagt, wurde von Björn Gelotte und Jesper Strömler komponiert und von der Band selber arrangiert. Ja, gut, Studio habe ich gerade schon genannt. Ja, zur Thematik Colony behandelt verschiedene Aspekte von Religion und Spiritualität, wie im Positiven, was dann so später Songs wie Embody the Invisible oder The New World abbilden. Es gibt ein paar negative Texte, wie in Zombie Ink und Scorn. Musikalisch wird das Album als härter und schneller als der direkte Vorgänger Hurricle bezeichnet. Ja, das Songwriting ist allerdings relativ ähnlich. Kim Marcello wurde als Gastmusiker engagiert und steuerte das zweite Gitarrensolo zum Stück Coassert Coexistence bei. Und auf dem Album wurde mit Behind the Space ein Stück vom Album Lunar Strain neu aufgenommen. Mit Anders Frieden dann in den Vocals, vorher dann noch mit Stanne. Ja, und Colony wurde vom Metal Hammer zum Album des Monats gekürt.
Ja,
möchtest du irgendetwas ergänzen?
Ja, jetzt hast du schön schon den Metal Hammer da genannt, dass er die zum Album des Monats gemacht haben. Tatsächlich ist es in der Rockart mit 9 Punkten auch sehr, sehr gut weggekommen.
Und damit nicht Album des Monats geworden? Bei 9 ist ja schon eine Ansage.
Das weiß ich nicht. Das ist allerdings jetzt auch bei einem Album von 99 auf der Homepage nicht mehr so unbedingt nachvollziehbar.
Wird 9 wahrscheinlich auch nur eine Einzelwertung gewesen sein, nehme ich an.
Ich glaube ja. So wie ich das gesehen habe, würde ich sagen ja. Ja, ein bisschen, vielleicht kleiner Funfact noch, ich habe das Album hier vor mir, also das, ich habe es mir aus dem Schrank gezogen, ich habe es hier in der Hand gerade, die CD-Version davon, und ja, da ist ja noch so mit dem letzten Song hier, mit dem The New World, der ist ja so ein bisschen unklar, ob der wirklich so heißt, ne? Der steht auf, also auf der CD steht The New World,
ja,
aber es wird wohl auch öfter mal The New World geschrieben und also auf der Homepage und so von denen, ne? So ein bisschen unklar. Ich habe es jetzt gerade nochmal geguckt, man kann es ein bisschen schlecht lesen hier auf dem Album, so im Halbdunkel, aber da steht tatsächlich The New World drauf, ja. Also ich habe.
Muss man sich den Text mal durchlesen, was mehr Sinn macht, und wenn beides geht, hätte man es ja auch The New World und dann Klammern L und
ja,
D nennen können,
keine ja, Ahnung. Ja, also Wikipedia sagt auch dazu, dass auf dem Re-Release von 2004 steht The New World. Also das scheint wohl tatsächlich ein Fehler gewesen zu sein, aber ich habe offensichtlich auch nicht das
Re-Release. Ja, macht doch mehr Sinn. Ich meine, jetzt sagen wir mal so, The New World irgendwie. Nee,
ja, irgendwie Quark, falsch, ne?
Ja.
Ja. Ja, was sagen wir denn inhaltlich? Was sagst du? Sollen wir erstmal über das Artwork reden? Artwork,
ja, ne? Das bietet, also gerade bei der Platte bestehe ich doch da drauf, ne?
Ja, dann kann ich, diesmal kann ich mir das sogar in echt mal wieder angucken. Sonst habe ich ja immer hier nur digitale Versionen, aber ich kann es mir jetzt in echt.
Ja, ich komme ja leider an meine echten Platten sehr schwer ran, aber ich habe es mir hier mal digital neben mir aufgemacht. Ja, also insgesamt sehr, sehr beeindruckendes, ein detailreiches Artwork, ne? Das Cover wurde vom Künstler Andreas Marshall entworfen.
Auch eine Legende, ne?
Ja, einfach für viele Metal-Alben Cover gemacht. Ja, über den könntest du ja schon fast eine Folge machen, ne? Hat man, glaube ich, auch schon an anderer Stelle mal erwähnt als Künstler
diverser
anderer Artworks. Ja, im Zentrum des Covers, was hast du da, so ein futuristisches, fast insektenartiges Wesen, so mit diesen scheren Händen da, ne? Das so in metallischen Farben gehalten ist, so biomechanische Eigenschaften hat, so eine Mischung wie aus Mensch und Organismus wirkt.
Ja, ich finde, tatsächlich hat der so von seiner Optik her, wenn du mal ganz nah rangehst, erinnert er mich so ein bisschen an ihn, so ein Eddie, so ein Maiden-Eddie. So, das ist
nicht. Ach ja, so, das ist nicht so weit weg, ne? Gerade so hier aus dieser The Somewhere in Time-Phase, ja, wo es auch so ein bisschen so biomechanisch wurde, ja.
Stimmt. Ich muss mir doch mal gerade digital aufmachen, weil das ist hier halbdunkel und die CD ist relativ klein. Aber ich guck mal, ob ich hier gerade auf die Schnitt eine digitale Version finde davon. Ach, die englische Wikipedia, die ist immer für sowas gut, ja. Ist
auch ja, ansonsten kleiner. So im Hintergrund, ne, hast du so eine düstere postapokalyptische Landschaft, ne? So eine zerstörte, fremdartige Welt, die von unheimlichen. Ja, weiß ich nicht, so Strukturen im Rauch umgeben ist.
Ja, der Boden.
So Himmel so dunkel.
Der Boden, also erstmal ist es, die Grundfarbe ist rot. Ne? Also
ja,
irgendwie so, roter so Himmel,
roter
Boden irgendwie. Ne? Jetzt, weil der Boden, der könnte auch irgendwie ein See aus Blut sein oder so. Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ja, dann dieses Wesen, was da zentral steht, hast du schon erwähnt, das drumherum, das sieht alles aus wie irgendwelche Ruinen oder sowas, ne, irgendwas
zerschossen. Hast aber auch den Jesterhead unten mit drin im Wasser.
Genau, im Wasser oder Blut oder was auch immer das sein soll, genau, das Maskottchen von den Flames. Und, also zentral ist schon dieser Eddie. Nenne ich ihn mal, ne? Der wächst irgendwie so aus so einer komischen Brücke aus diesem Ruinenzeug raus, ne.
Und sieht auf jeden Fall aus, worauf man sich einigen kann, wie so eine fremde Welt auf jeden Fall. Nicht mal so eine futuristische Erde, sondern es sieht einfach so absurd anders aus.
Ja, und da muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, ne, wenn du das so siehst, dann in Verbindung mit dem Titel, achso, der steht übrigens relativ klein unter dem Bandlogo oben rechts. Das Bandlogo steht zentral einmal oben drüber. Das ist auch noch das alte Logo, die haben mittlerweile, ich glaube, schon zweimal gewechselt.
Ja, aber auch nicht das ganz alte Logo. Die hatten, glaube ich, auf den ersten Alben sah es auch nochmal
anders. Ja, dann war so, also ich habe nur irgendwie im Kopf, dass die drei Logos hatten, dann ist das ja das zweite es ist halt auch nicht das aktuelle. Jetzt hast du dieses alienartige Wesen auf diesem fremdartigen Planeten, dann hast du dieses dann hast du diesen Titel Colony und dann hast du auch noch hier, ne, Embody the Invisible Species Come and Go, but the Earth Stands Forever, Fast, whatever that means, also wahrscheinlich sicher, ne, oder so, ne, also von wegen Fast in your Seatbelt und so, ne. Ich hatte immer mehr so als Thematik irgendwie so ein Sci-Fi-Zeug im Kopf. Und das scheint es ja nicht wirklich zu sein, ne?
Nee, also es geht wohl schon so im Kern wohl um Spiritualität.
Ja. Und ich finde, das
nur,
passt nicht.
Aber das ist so das Kernthema.
Ja. Aber ich finde, das passt nicht so zusammen. Auch,
wenn du ja, man kann man aber auch so sehen, ne? Ich meine, so der Glaube an Technik ersetzt Technik Gott, weiß ich nicht.
Ja,
kann
man okay.
Auch so darstellen.
Ja, aber ich hatte da jetzt mehr so Hard Sci-Fi, irgendwie so Alien Invasion, ja. Weißt du, so die Erde
ja,
ist die das, Kolonie oder
also
so.
Du, ne? Und also wenn du das siehst, das Cover, und liest den Titel Colony, dann ist das schon sehr naheliegend, was du sagst.
Ja, also entweder so dieses, die Erde wird kolonisiert von irgendwelchen Aliens, oder es geht um irgendeine Kolonie, also so im Star Trek-schen, ich hab's geschafft, Sinne.
von wegen hätte man eine Liste führen sollen.
Ich krieg den Bogen immerhin zu Star Trek, keine Sorge. Ja, da hätte ich jetzt mehr so, ne? Also, ja. weil es hat so gefühlt irgendwie so einen, ja, diesen retrofuturistischen Touch, so dieses 60er-Jahre-Sci-Fi-mäßige, so wirkt das so ein bisschen, ne? Insgesamt muss ich sagen, sehr cooles Artwork und ja, sehr detailliert, wie ihr schon gesagt, das kann man machen.
Ja, ist auf jeden Fall irgendwie sehr faszinierend. Man sieht halt sehr, sehr viel drauf und ja, allein sowas finde ich ja schon immer geil, ne? Also absolut starkes Ding, finde ich. Also
ja.
Für mich.
Ja, wie gesagt, wenn ich auch inhaltlich nicht so ganz den Bezug hinkriege, vor allen Dingen, weil gerade mit Embody the Invisible hätte ich jetzt gedacht, da geht es doch irgendwie um so ein Alien-Invasionsthema oder so. Aber
ja, aber ich meine, so diese Bauten, die du dir anguckst, das könnten auch so technische Zitadellen sein, so ein Technikkult. Ja. Ich weiß nicht, ne? Also man findet Begründungen dafür. Warum auch immer, ich meine, letztendlich war es vielleicht auch eine Entscheidung des Künstlers und es hat der Band einfach gefallen. Ich weiß nicht, was es da für Vorgaben gab, aber insgesamt holt mich ab, schönes Artwork, sehr viele Details. Ist geil.
Definitiv. Ja, jetzt lass uns über die Musik reden. Wir haben 41 Minuten, 31 Sekunden feinsten Melo-Death da drauf, würde ich sagen.
Ja, das auf alle Fälle. Soll ich mal loslegen?
Ja,
leg
mal los.
Oder willst du dann, also wie ja schon im Vorfeld gesagt, sind in Flames ja zusammen mit so ein paar anderen Gruppen die Pioniere des sogenannten Gothenburg-Sounds, wenn man so will. Ja, dieser Begriff wurde geprägt, um zwei verschiedene Arten von Death-Metal-Stilen zu unterscheiden. Das habe ich ja gerade schon im Vorfeld gesagt, um so ein bisschen da jetzt zu umgehen, dass wir da minutenlang über der Abgrenzung zum Genre reden müssen. Ja, und das Album Colony hier, ja, das ist einfach nur eine beeindruckende Darstellung dessen, wie man so diesen neuen Stil, der ja zu der Zeit noch gar nicht so alt war, 99, ne, noch keine 10 Jahre auf dem Buckel hatte, so in den Death Metal mit eingebunden hat. Ne. Du hast auf dem Album einfach so alles auch drauf, was auch vorher schon den Extrem Metal so großartig gemacht hat. Du hast teilweise thrashige Gitarrenmelodien, du hast auch cleane, aber ganz klare Death Metal Vocals mit drin. Hymnen, also absolut geile Metal-Hymnen. Der Opener Embody the Invisible ist mein persönlicher Favorit und besticht durch die ultra eingängigen Gitarrenlinien. Und ja, ein absoluter Höhepunkt für mich. Auch nicht nur für In Flames und auf der Scheibe, sondern auch so vielleicht einer meiner liebsten Melodeath-Songs überhaupt. Ja, Ordinary Story ist eine Platte mit großartigen Piano-Linien. Du hast einen fantastischen Rhythmus drin. Song, natürlich. Wir reden über die Platte Colony und der Song heißt Ordinary Story. Ja. Wie gesagt, toller Rhythmus. Ja, die Gitarrenarbeit von Jesper und Björn auf jeden Fall absolut zum Niederknien. Scorn ist auch so ein geiler Track. Ja, auch eine der besten Kompositionen auf der Platte. Absolut gottgleiche Soli wieder drin. Rundet für mich den Track perfekt ab. Titeltrack auch sehr stark. Ne? So ein schon fast ein Vermächtnis und man könnte auch sagen, der Name ist Programm, wie da so marschiert wird in dem Song an sich. Zombie Inc. Ja, auch wieder, kann ich aber fast jeden Titel dir sagen, ne, starker Refrain, das können die einfach mal echt und haben die da wahrscheinlich auch für sich so zur Vollendung gebracht, das Ganze. Also besser haben sie danach eigentlich nie wieder geklungen, ne? Zumindest für mich nicht. Hast auch so akustische Gitarrenmelodien drin. Dann hast du aber auch wieder so Tracks hier wie Corsert, Coexistence, was auch so irgendwie Experimente ja schon fast gewesen sind, aber die auch einfach mal hingehauen haben. Naja, man geht auch mal interessante Wege. Du hältst es nicht so einheitlich, sondern das Album ist auch an sich sehr abwechslungsreich. Wenn auch manchmal so passagenweise, aber du findest auf jeden Fall so ganz unterschiedliche Eindrücke. Und ja, ich denke, dein Album wurde schon zuhauf vollkommen zu Recht mit Lob überschüttet. Ne, ich kenne da jetzt auch kein einzig schlechte Review von. Ne, gibt diverse Rezensionen im Netz und ganz ehrlich, du musst dein Album auch einfach hören und fühlen. Ne. Ist auf jeden Fall für mich so eine der Platten überhaupt, die mich auch zum Melodeath als Genre gebracht haben. Und ja, für mich vielleicht nicht nur auch meine liebste In Flames, sondern auch meine liebste Melodic Death Metal Platte.
Krass.
Ja, wenn ich eine Wertung geben muss, ich ziehe mich ja immer eine 10 zu vergeben, aber hier liegst du so zwischen 9 und 9,5 und Anspieltipp Embody the Invisible.
Nice.
Jetzt darfst du.
Ja, ich, im Prinzip hast du ja schon, die erste Hälfte bist ja schon so Track by Track durchgegangen.
Ja, wollte ich eigentlich gar nicht heute, das bleibt auch eine Ausnahme, aber hier konnte ich irgendwie nicht widerstehen, weil das Album hast du einfach schon so oft gehört und hier musste ich es jetzt so ein bisschen machen.
Ich zieh mal gerade kurz die zweite Hälfte zumindest teilweise nach, um auch meine These von Space Invasion und so hier nochmal zu untermauern. Track 9, ja, ist nur ein Remake, aber Behind Space 99, really. Also, ich meine, so mit dem Artwork wieder, ne, wer soll denn da auf eine andere Idee kommen, als dass es hier um waschechte Science-Fiction-Thematik geht?
Gab's nicht auch mal so eine Science-Fiction-Serie mit dem Titel Space, die damals auf Vox lief?
Boah, das
ist nicht auch Space 2000 irgendwas oder hieß die sogar Space 99?
Tatsächlich.
Habe ich dunkel erinnert, die war irgendwie cool, aber ist schon irgendwie lange her.
Tatsächlich finde ich den benannten Track Behind Space ist sogar einer der stärksten auf dem Album. Ich liebe den. Der ist wirklich
für mich auch besser als die, ich finde die auch besser als die Originalaufnahme.
Ja,
also,
deutlich.
Das liegt aber jetzt nicht daran, dass anders den singt. Ich finde, den hat der Stanner auch gut gesungen. Aber einfach so, nur eingespielte steht dem Song so ein bisschen besser. Der klingt einfach fetter auf der Platte.
Ansonsten muss man schon sagen, dass die absoluten Highlights sich schon in der ersten Hälfte verbergen. Das ist schon so, Embody the Invisible, hast du gesagt, Ordinary Story, Titeltrack. Mein persönliches Highlight ist Zombie Incorporated oder Zombie Inc., keine Ahnung.
Ja, der ist auch verdammt stark.
Der ist einfach super geil. Den würde ich auch, glaube ich, als Anspieltipp geben, weil du Embody the Invisible schon genannt hast und ich den nicht doppelt nennen will, sonst wäre der definitiv natürlich der Anspieltipp.
Ja.
Aber kannst du durchhören, das Album? Habe ich auch mehr öfter gemacht, als gut für mich war. Aber ist halt so, also ich kannte den ganzen Scheiß natürlich von früher schon, hatte es jetzt länger nicht gehört. Hatte auch das aktuelle Album nicht wirklich als Anlass genommen, nochmal so ein bisschen in die Diskografie reinzuhören, weil ich die ab einem gewissen Punkt auch so ein bisschen abgehakt hatte für mich. So, also nicht mit dem Album, aber so dieses, die sind mir irgendwann zu modern geworden. Die fühlt sich immer so ein bisschen.
Also bei mir ging's, oder mich hatten sie verloren bei Sounds of the Play
und Fading. Ja, weil die da auch irgendwie.
Also die Vorgänger fand ich noch geil.
Ja, irgendwie haben die so gefühlt irgendwie in so komischen Alternative-Gefilden und so ein bisschen mainstreamig irgendwie rumgeeiert, ne? Und das wirkte alles so ein bisschen anbiedernd, so dieses, wir sind jetzt irgendwie hier die absoluten Shooting-Stars, was die auch sind, gar keine Frage, ne? Mhm. Also die haben ja schon so den. Ja, die sind ja jetzt vielleicht nicht im Mainstream jetzt nicht wahnsinnig bekannt, aber.
Ja, die sind schon ziemlich groß geworden für das, was sie
machen. Genau, also, vielleicht so neutral formuliert, die sind groß geworden. Und zwar sehr groß. Und da war ich dann so ein bisschen raus. Das war dann für mich, weil sie sich soundmäßig halt auch dementsprechend ein bisschen verändert haben, nicht mehr so ganz das. Aber hier dieses Frühwerk. Und da würde ich das Album jetzt nochmal so gerade zuzählen, die Claimant vielleicht auch noch, ist natürlich unvergleichlich. Also wirklich bockstarkes Ding. Nicht mein Lieblings-Melodeath-Album, das nicht, so weit würde ich nicht gehen, aber eine 9 kriegt das auf jeden Fall. Also da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen.
Kommt dir dein Lieblings-Melodeath-Album heute noch? Haben wir das dabei?
Ich weiß nicht. Gucken wir mal.
Ja.
Gucken wir mal. Okay. aber das, das ist ganz vorne mit dabei. Wie gesagt, eine 9 ist das auf jeden Fall. Da kann man nicht, glaube ich, nichts anderes zu sagen. Also definitiv, wer die Platte nicht kennt, definitiv hören. Kannst du dir auch heute noch super geben. Also ist einfach immer noch wahnsinnig stark. Ne? Jo.
Ja, schön.
Dann haben wir das schon in Flames. Womit machen wir weiter?
Ja. Erste durch. So gut ja aus. Sollen wir irgendwie chronologisch bleiben? Da müssten ja jetzt entweder Winter Sun oder Insomnium kommen. Ich weiß aber gar nicht, wer da schneller war. Beides aus dem Jahr 2004.
Also Winter Sun ist 4. Mai und, Insomnium ist 4. Mai und Winter Sun ist 13. September. Also Insomnium tatsächlich.
Okay, dann machen wir einfach mit Insomnium weiter. Wie üblich, ich verliere da so ein paar Sätze über die Band, du unterbrichst mich. Ja, und
lass uns, jetzt haben wir es schon so angeteased, kurz sagen, wir reden über die Since the Day It All Came Down vom 4. Mai 2004, genau. Aber jetzt darfst du gerne
was zu Warum? Also wie kamen wir drauf? Wir hatten jetzt beide, beziehungsweise ich war jetzt eigentlich so der Insomnium-Newbie. Also ja, ich kannte auch die Band halt schon lange, aber ich hatte die immer so ein bisschen umschifft, ne? Und
ich
war jetzt mal so die Gelegenheit, mal in so eine
Platte reinzuhören. Ich wollte die gerne drin haben, weil ich da eben auch nicht wirklich viel mit bin und die Gelegenheit nutzen wollte, mich damit auseinanderzusetzen. Und weil ich halt dieses One Who Waits oder wie der hieß, dieser Song, der da gerade irgendwie auf YouTube einem ständig irgendwie, also mir zumindest reingespült wird, und den ich wahnsinnig stark finde in so einer Live-Version. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, von welchem Album der ist, aber der ist wirklich super geil und der hat mir mega gut gefallen und dann dachte ich, ja komm, dann lass uns doch die reinnehmen. Und irgend so eine Liste hatte die Scheibe, über die wir jetzt reden, als beste Platte der Band geführt. Und da können wir uns mal drüber unterhalten, ob das auch so ist. Aber erzähl mal bitte erstmal was zur Band.
Ja gut, okay. Wir haben Insomnium im Frühling 97 in Joensuu, falls man das so ausspricht, Ostfinnland, von Nido Sevänen gegründet und Ville Friman und Tapani Personen und Markus Hirvonen. Das waren die Gründungsmitglieder. Ja, Ville Venni stieß 2001 als zweiter Gitarrist zur Band. Die Band strebte dann von Anfang an danach, die positiven Elemente ihrer Lieblingsmusik zu vereinen, was zu einer Mischung aus skandinavischen Melodic Death Metal und typisch finnischen Klängen führte. Nach Veröffentlichung von einigen Demo-CDs unterschrieb Insomnium dann 2001 bei Candlelight Records und kennen wahrscheinlich die einen oder anderen von euch. 2002 veröffentlichte man dann das erste Album In the Halls of Awaiting. Weitere Alben folgten, einmal das, was wir heute besprechen, hier so Since the Day It All Came Down, 2004. Dann 2006 schon Above the Viking World und 2009 Across the Dark, wo erstmals clean Vocals einbezogen wurden. Im August 2010 unterzeichnete die Band dann bei Century Media, so bei so einem Major kann man sagen, gelandet. Konnten sie auch außerhalb Europas mal touren. Ja, dabei haben sie die schon jetzt öfter erwähnten Dark Tranquility auf einer Tour begleitet. Das war die We Are The Void Tour und haben den Song Weather The Storm als kostenlosen Download zu der Zeit veröffentlicht. 2011 erschien dann das Album One For Sorrow und nach der One For Sorrow Tour verließ Ville Venni die Band und wurde durch Markus Vanara ersetzt.
Da ist übrigens auch Studio. Only One Who Waits drauf, der Song auf der Platte. Ja. Ich hab's gerade gut, ich musste die einmal durchklicken, ich wollte wissen,
wo der Song zu finden ist, ne? Ja, das ist gerade noch gesagt, ja. Ja, sechste Studioalbum Shadows of the Dying Sun kam dann 2014, also sehr umtriebig. 2016 folgte dann das von Dan Sveno, kennt man auch, produzierte Konzeptalbum Winter's Gate. Das hat dann Platz 1 in Finnland und Platz 19 in Deutschland erreicht. Ja, ganz beachtlich.
Schon nicht so schlecht.
2016. Ja. Das achte Studioalbum Heart Like a Grave wurde dann für den 4. Oktober 2019 angekündigt, mit Jani Limatainen als neuem Mitglied. Dann gab es noch eine EP, Argent Moon, 2021 veröffentlicht, und 2023 folgte dann das Konzeptalbum Anno 1696 und begleitet von einem Vorabvideo zu dem Song Lillian.
Ja, und hatten wir beide nicht auf dem Schirm, ne? In unseren Top 10 letztes Jahr. Ich keine Ahnung, ob die es reingeschafft hätte. Ich kenne die Scheibe nicht, aber.
Nee, ich auch nicht. Ich wundere mich nur, warum wir dann heute nicht über die neue Platte gesprochen haben. Aber gut, sei es drum. Soll mir auch recht sein. Wir wollten uns ja mal mit der Band an sich auch so ein bisschen auseinandersetzen. Und das ist so ein Frühwerk ja auch ganz okay. Im Februar 24 gab die Band dann bekannt, dass sie und Jani Limatainen, Gitarrist, aufgrund an unterschiedlicher Prioritäten dann getrennte Wege gehen würden. Und ja, wie soll man den Stil innerhalb des Melodeaths so ein bisschen von Insomnium beschreiben? Also umschrieben wir das Ganze auch so ein bisschen an Bands wie Dark Tranquility und In Flames angelehnt, aber auch At the Gates beeinflusst. Zu At the Gates muss man sagen, gerade so die Erstwerke, vielleicht auch noch so ein bisschen roher als das, was man dann später so im Melodeath hatte, aber so ist es bei der ersten In Flames halt auch. Ne? Das wurde auch alles über die Jahre so ein Tacken gefälliger. Textual bezieht man sich hier oft auf Literatur, einschließlich Gedichten. Ich glaube, ein finnischer Dichter, Aino Leino, wird hier als Referenz genannt, und Werke von Poe und Hölderlin, ja, die man auch hierzulande kennt, sind wohl da wohl so Thema bei denen. Ja, das wäre so das, was ich an Geschichte über die Band habe. Tatsächlich habe ich an Hard Facts eigentlich so gar nichts wirklich zur Platte nachzutragen. Also ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, mich da durch sämtliche Interviews der Zeit zu wühlen, aber da gab es auch bei unserer Enzyklopädie mit Talum relativ ja, wenig, was man da
Ja.
ausplündern konnte.
Ich
Von daher wäre ich jetzt erstmal durch.
könnte dir sagen, was die Rockart für eine Note vergeben hat, würde ich mir aber sparen bis nach unserer
Ja.
Besprechung. Ich möchte
Können wir
allerdings
machen, ja.
ein kleines Zitat geben, aus dem Review vom 21.04.2004. Seit In Flames auserwählt wurden, das nächste große Pop-Ding nach Metallica zu werden, gibt es ja kaum noch Maiden-Gitarren, fette Growls und eingängige Riffs in crunchiger Verpackung. So viel nochmal zum Thema In Flames hinten dran. Also
Ja.
das ja, also die Rocker scheint hier zu sehen, dass die da eine Kerbe reinhauen, die In Flames da möglicherweise hinterlassen. So um die, also vor 20 Jahren halt auch immerhin schon, ne?
Ja, man könnte halt so sagen, es war so die Zeit, wo In Flames anfing, zunehmend zu experimentieren und moderner zu klingen. Also
Ja.
da wäre jetzt echt noch nicht die Zeit, wo ich sie abgeschrieben hatte, gerade weil mir die Sense of Purpose ja damals so gut gefallen hat, wie viele auch schon so als modernes Werk der Band gelten dürfte. Aber ja, da war so die Zeit, würde ich sagen.
Ja.
Ja.
Ja, sollen wir ein bisschen über das Artwork reden?
Ja, da ist auch wieder so ein Ding, da kann man gar nicht allzu viel, glaube ich, drüber schwadronieren. Nee, also ich kann mal sagen, was ich sehe eine Szene mit Bäumen, die einem eher abstrakten oder unscharfen Stil dargestellt sind.
Ja.
Ja, die Bäume auf dem Cover sind auf jeden Fall das zentrale Motiv und ja, werden von so einem verschwommenen, stilisierten Kunststil präsentiert, könnte man sagen. Ich
Ja,
weiß
so
nicht, wie ich es sonst
gemalt irgendwie, ne?
bezeichnen soll. Ja, gemalt, übermalt, ich weiß es nicht so genau. Das ist halt alles sehr, sehr unscharf, ne? Da hast du oben links in großen Lettern den Bandnamen. Ja, ich glaube,
Auch
ich
ein
weiß jetzt
altes
gar nicht.
Bandlogo, ne? Also das
Ja,
verwenden die, glaube ich,
genau.
mittlerweile auch
Ja,
nicht
sieht
mehr.
heute, ja, das sieht heute anders aus und ja, viel mehr fällt mir zu dem Cover ehrlich gesagt nicht ein.
Ja, hast du schon gesagt eigentlich, ne? Also man könnte rechts oben vielleicht nur so den Mond irgendwie erahnen, relativ groß. Das Ganze wirkt so ein bisschen zweigeteilt, so das obere Viertel ist so ein bisschen farblich, ein bisschen, ja, bläulicher so.
Ja, also der
Und
Mond ist da. Ich weiß auch nicht, was du da im Hintergrund siehst.
ja,
Das
so
ist entweder ein
Regen oder
See.
so,
Ja,
Regen
na,
oder
ich
irgendwie.
könnte auch so ein See sein,
Ja,
oder?
stimmt, ja, irgendwie sowas, ja.
Also kommt auf die
Ja.
Perspektive an, die ist auch nicht so ganz klar. Also ist gemalt auf jeden Fall,
Ja.
ne, irgendwie.
Ja,
Ja.
es, also tatsächlich über das Reine, was man sieht, hinausgehend, würde ich sagen, es wirkt extrem düster und traurig. So.
Ja, melancholisch würde mir so
Ja.
als Gefühle
Ja,
einfallen.
genau. Ja, ist vielleicht sogar noch besser, melancholisch, genau, ja. Ja, es ist alles eingefasst von so einem weißen Rahmen irgendwie. Also, nee, Rahmen ist das nicht mal, ne? Also das eigentliche Cover ist so nicht wirklich abgegrenzt gegenüber dem, ja, offensichtlich der Leinwand, auf der es gemalt wurde oder so, ne?
Ja, irgendwie wird wahrscheinlich so sein, ne? Ja,
Ja.
Leinwand. Es hat so einen weißen, hat halt so einen weißen Rahmen dadurch, aber halt
Ja.
nicht
Aber
so
jetzt nicht
stringent gerade,
rechteckig.
sondern
Ja, genau.
ne.
Ja.
Ja.
Ja, ist kein Highlight. Muss ich sagen. Also es bringt eine gewisse Stimmung mit, aber so ein richtiges Highlight ist es für mich tatsächlich nicht. So.
Nee, das ist jetzt so kein Augenschmaus, den du so abseits der
Ja.
Musik, also ich jetzt zumindest nicht so betrachten würde. Vielleicht zusammen mit der Musik ein stimmiges Gesamtbild. Also nach dem Hören der Platte muss ich sagen, so ja, also das, ich sehe schon, dass das irgendwie passt. Ja, offenkundig wollte man da auch nicht mehr draus machen, muss man auch nicht. Das kann auch mal minimalistisch gehalten sein. Wobei, wenn du so die den ja, gesamten Informationskontext des Bildes anguckst, es ist natürlich schon ja so viel an Pixeln, die ja eingenommen werden. Ja, also das ist jetzt nicht wenig, es ist nicht komplett weißer Raum, wo irgendwie nur ein Logo drauf ist oder
Nee,
sowas.
nee,
Das
nee, nee,
nicht, es
nee,
ist
nee.
schon ein Gemälde. Aber ja, es gibt halt für mich nicht viel her.
Ja. Ja, kommen wir zur Musik. Ich fang mal an. Du hast beim letzten
Ja,
angefangen. Ich
fang
leg
du
mal
mal
jetzt
an.
mit dem hier
Genau.
los. Also wir fangen mit einem relativ langen, ja, ist es ein Intro? Ist auf jeden Fall ein Instrumental, ne? Irgendwie knapp 2 Minuten, Nocturne, keine Ahnung.
Ja, Klavierstück habe ich geschrieben. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Klavier oder ein Piano ist.
Ja.
Oder irgendwie nur mit dem Keyboard gemacht wurde. Ich höre sowas nicht. Ja. Soll ein Klavier darstellen, so diesen Sound hat es, aber keine Ahnung, ob die das nicht einfach mit dem Keyboard eingespielt haben.
Ja, als zweites haben wir direkt den Titeltrack und ja, da geht's dann auch schon los mit dieser doch sehr dunklen Grundstimmung, finde ich, auf der ganzen Platte. Die zieht sich dann eigentlich auch meiner Meinung nach ohne Pause durch bis zum Ende. Mhm. Also es ist immer sehr, sehr finster. Wir haben zwischendurch nochmal in der zweiten Hälfte nochmal mit Resonance nochmal ein Instrumental drin, mit 2,5 Minuten diesmal. Ehrlich gesagt fällt es mir ein bisschen schwer, die Songs auseinanderzuhalten. Ich habe es wirklich häufig gehört, die Platte. Was ein bisschen hängen geblieben ist, ist der dritte Track, Daughter of the Moon, wäre auch mein Anspieltipp tatsächlich. Den mag ich doch sehr. Und vielleicht der achte, Death Walked the Earth, der ist auch ziemlich stimmig und sticht auch so ein bisschen raus. Ansonsten muss ich leider sagen, geht's für mich alles ein bisschen ineinander über und ein bisschen unter. So. Ja. Und die Instrumentals hätte man, also zumindest das zweite, den siebten Track, hätte man sich auch komplett sparen können für mich. Den brauche ich tatsächlich gar nicht. Und ja, ich meine, klar, du hast noch so Dinger da drin wie, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Bereavement oder so. Ja, ne, der fünfte Track.
Bereavement würde ich sagen, ja.
Klingt
richtig.
Also für mich fehlt da leider bei den meisten Songs ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Also Daughter of the Moon, wie gesagt, und Death Walked the Earth würde ich da so ein bisschen von ausnehmen. Und die beiden würde ich auch empfehlen als Anspieltipps. Länger haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Knapp 54 Minuten, also auch schon relativ lang. Ja, schon
Richtung Stunde, ne? Das ist schon amtlich, ja.
Und ehrlich gesagt ist mir das zu lang. Dafür, dass es so eine düstere Stimmung da die ganze Zeit verbreitet und doch irgendwie in der Grundstimmung relativ traurig wirkt, so kann ich mich nicht so ganz mit anfreunden. Ich hatte mir mehr versprochen von der Platte. Also ich hatte gehofft, mit Insomnium hier wirklich eine Neuentdeckung zu machen, weil nach dem Song hier, The Only One Who Waits, hatte ich da ein bisschen was anderem gerechnet und wurde ein bisschen enttäuscht an der Stelle. Und ich würde sagen, die Platte, ich habe die Band für mich nicht abgeschrieben, also ich denke, ich werde mal ein bisschen noch in der Diskografie noch mal zumindest mal durchskippen hier und da, weil, wie gesagt, der eine Song, der hat mir sehr, sehr gut gefallen und auch die beiden, die ich jetzt hier genannt habe, sind coole Songs, aber ja, ich glaube, das ist eine 6 für mich, ehrlich gesagt. Ich glaube, mehr ist das nicht.
Ja, also ich verstehe deine Bewertung an der Stelle und auch, was du damit sagen möchtest. Ich sehe es ein bisschen anders, aber gut. 6 Punkte.
Ja, hau mal raus.
Ja, also fange ich an, am besten erstmal mit der Band. Ich finde Insomnium, also die ich jetzt durch dieses Album erstmal so richtig kennengelernt habe, so quasi so ein bisschen mein Einstieg abseits von einzelnen Songs oder Platten, die man einfach mal so beiläufig durchgehört hat und die dann deswegen auch nicht hängen geblieben sind. Insomnium selber, finde ich, machen es einem schon leicht, wenn man auf diese leicht melancholische Art der Musik steht, sie zu mögen. Ne? Wie schon gesagt, das ist so eine Band, die ich immer irgendwie gemieden habe und nach dem etwas intensiveren Hören dieses Werks kann ich dir gar nicht genau sagen, warum, weil finde ich klasse. Ne, das packt mich eigentlich da so bei der Musik, wo ich sie mal gerne habe. Nicht immer, ne, muss ein bisschen in Stimmung sein, vielleicht hat sie mich auch in richtiger Stimmung erwischt, das ist dann natürlich auch mal besonders günstig, wenn du sowas hören sollst. Und ich finde, hier kriegst du einfach alles, was das Genre an sich auch ziemlich interessant macht. Ne? Die haben so ein bisschen, finde ich, auch ihre proggigen Momente mit drin. Ich bin ja gerade eh so ein bisschen auf dem Meshuggah-Trip, habe ich ja schon erzählt. Du hast ganz viel Atmosphäre. Dieses Album strotzt vor Atmosphäre für mich. Und ich finde, der Frontmann Nilo macht ja einfach einen klasse Job mit seinen aggressiven Vocals, die so im Zusammenspiel mit den komplexen und ganz klassischen orchestrierten Arrangements ein tolles Klangbild ergeben. Das funktioniert für mich absolut. Auch so diese akustischen Intermezzos hier, was hier dieses Instrumental am Anfang Nocturne, was den ersten Song einleitet, den Titeltrack, was noch Resonance als Song 7 dazwischen ein Instrumental. Finde ich einfach gelungen eingebunden. Ich habe mir auch in dem Zuge einmal kurz das Debüt gegeben, also ein bisschen mehr so durchgehört, ne, jetzt nicht so intensiv, weil wir die ja heute gar nicht sprechen, in The Halls of Waiting. Das war auch schon recht düster und auch nicht minder komplex, aber ich finde, hier ist nochmal eine Spur mehr, so in diesem Werk. Ja, wie schon gesagt, ne, das vom Klavierstück eingeleitete, dieser Titeltrack, einfach nur gnadenlos mit der blanken Wut des Schwedentods in den Vocals, ne, der dann einfach gekonnt in diese wunderschönen Melodien reingeht und sich so vereint mit der Stimme. Daughter of the Moon hast du gerade angesprochen, einfach nur ein epischer Song, schöne Akustikgitarren zu Beginn. Dann hast du fast so, ja, dann landest du fast im Power-Metal-Gefilden, also drohst zumindest dahin so ein bisschen abzudriften, aber dann hast du nochmal so eine schöne melancholische Pause in der Mitte. Dann wird mal zwischendurch das Thema Death Metal komplett, aber nur kurzweilig ad acta gelegt. Ja, ich finde einfach so, Nido findet mit seiner Stimme immer so diese richtige Balance und ja, überschreitet die Grenzen aber in höheren Ebenen eigentlich so gar nicht, ne, sondern das bleibt alles für mich Konsistenz. Dann hast du hier Songs wie Moment of Reckoning oder Disengagement, wo der sogar als Sänger fast komplett in den Hintergrund tritt, zumindest so was das Prägnante der Songs betrifft, so gleich in diesen Whisper in the Dark, ne. Ja, so geht's eigentlich, wie du schon gesagt hast, so durch die ganzen 11 Tracks. Es ist schwer, einzelne Tracks abzugrenzen, weil das für mich auch als Gesamtwerk ziemlich gut funktioniert. Es ist dennoch für mich sehr abwechslungsreich, auch wenn immer so in einzelnen Ebenen, Entschuldigung, in einzelnen Ebenen verankert. Es ist sehr melodisch, eingängig, aber nie anbiedernd und damit auch noch so weit genug vom Mainstream. Ne? Und ja, würde ich ja fast sagen, so mögen wir das, so mag ich das zumindestens, ne? Wirst bloß hier nicht als Kommerz-Gandalf verschrien, wenn du sagst, ich mag's Insomnium, dafür sind sie dann noch zu weit weg davon, mit dem was zu machen, ne? Diese schöne Traurigkeit da drin, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Eine Referenz finde ich tatsächlich, hier würde ich gar nicht mal so die üblichen Verdächtigen benennen, aber eine Band, die vielleicht auch so in ihren Anfängen vielleicht neben Folk-Einflüssen mit dabei war, Amorphis. Ist so eine Band, die vielleicht ähnlich klingt, ein ähnliches melancholisches Klangbild schafft, ja, zu erzeugen mit der Musik, die sie machen, auch heute noch. Die haben so ein bisschen die gleiche Kerbe geschlagen, zumindest so in der Frühphase. Ja, meine Wertung für das Album, es waren jetzt große Worte. Also, ich finde es sehr gut. Das ist für mich noch nicht das epochale Meisterwerk. Da müsste ich mich, glaube ich, mal so ein bisschen mehr auch durch die Diskografie von denen hören. So für heute wäre meine Wertung so eine 8 bis 8,5 von 10. Und mein Anspieltipp schwierig, weil ich finde, das Album funktioniert so gut an sich. Es ist lang, ja, aber wenn du bereit bist, dich drauf einzulassen, ist es für mich aber auch nicht zu lang. Es kam mir zumindest so nicht vor. Und ich gehe einfach mal mit dem Titeltrack, weil ich glaube einfach, ich habe den am häufigsten gehört. Deswegen gehe ich mit dem Titeltrack hier. Nee, hat mir sehr gut gefallen und das war garantiert nicht mein letzter Ausflug in die Welt Insomnium. Also wurde uns ja auch schon von dem einen oder anderen Hörer ans Herz gelegt und damit muss ich auch sagen, ihr habt absolut recht gehabt. War für mich ein Erlebnis und ich werde die mal auf dem Schirm behalten und mir da mal noch ein bisschen mehr zu Gemüte führen.
Hat krass, dass sie dir so gut gefallen haben und ich da so eher so mit so einer leichten Enttäuschung da rausgehe. Tatsächlich, die Rockart hat den auch nur 6 gegeben 2004, der Scheibe. Die waren da auch nicht so ganz happy mit. Die haben sogar explizit The Moment of Reckoning, den du genannt hast, haben die als Schwachpunkt auch noch so ein bisschen rausgestellt, tatsächlich.
Ja.
Also, was die ein bisschen kritisieren, das kann ich so nicht so ganz nachvollziehen. Die sagen, dass die Band daran scheitert, sich hier in Opeth-Gefilden, jetzt 2004 Opeth ist nicht heute Opeth, schon klar, ja, also, dass die da halt keine Chance gegen haben und das würde ich jetzt so streng nicht sehen, aber okay.
Ja, also wenn man Referenzen anschlägt, nicht nur Amorphis, auch Opeth, gerade alte Opeth wären sicherlich eine Referenz, die man hier nennen könnte.
Ja, gerade
diese Akkafeld ist auch ein verdammt,
Das ist ja bei Amorphis auch immer so drin irgendwie, ne?
Die ist ja, so diese Traurigkeit und ja, also so ein paar Bands machen das halt, aber so warum auch nicht? Warum müssen die sich jetzt dafür rechtfertigen, dass die das so wie zwei andere bekannte Bands machen, aber dafür klingen dann irgendwie 90% der anderen Melodic Death Metal Bands wie In Flames früher. So, ich meine, das ist jetzt irgendwie auch kein so gerechter Vergleich und dann könntest du auch einer Band sagen, ja, er scheitert halt daran, ein Album wie Colony zu machen. Ja, wer verdammt nochmal nicht? Ja. Sogar In Flames scheitern regelmäßig daran, weil von der neuen abgesehen. Ne? Von daher, das finde ich nicht so ganz fair, das zu sagen.
Nee, finde ich auch nicht. Wobei man jetzt haben wir immer gesagt, dass das so melancholisch ist, das ist tatsächlich, hätten wir das bei In Flames bei der Kolonie auch sagen können. Ne? Also da ist auch eine gewisse Melancholie in der Grundstimmung drin. So, ne?
Aber ich glaube, das gehört auch zum Melodic Death Metal. Es gibt da ganz, ganz wenig Bands, die da so ein bisschen mehr happy dran gehen. Also Children of Bodom wären vielleicht so ein Beispiel, wenn du die in die Melodeath-Ebene drängen möchtest. Ich finde, dafür sind die zu vielfältig, aber das ist halt nicht so ganz falsch. Da passen die halt auch irgendwie rein. Und die haben auch oft Songs mit dem Augenzwinkern geschrieben und Beats gehabt, zu denen du auch gut mal ein Bier sischen konntest. Also das wäre mal so ein Gegenbeispiel, ne, wie es so ein bisschen mehr so in diese Happy-Richtung
geht. Ja, Children of Bodom haben es halt viel über die Geschwindigkeit gemacht. Ne? Also ja, die sind halt so abgegangen irgendwie, dass da dass es schwer ist, da irgendwie Melancholie groß aufkommen zu lassen. Ne?
Aber das ist auch schön so. Ich meine, damit kann man ja auch mal festhalten, so Melodeath ist nicht gleich Melodeath.
Ja, ist sehr vielfältig. Wie wir, und jetzt Überleitung aus der Hölle, jetzt auch beim nächsten Album merken werden, weil das ist ja auch noch mal was ganz anderes als Insomnium. Ne?
Ja, da bin ich mal gespannt, wie wir uns diesen Werk dann letztlich nähern. Also Wintersun machen wir weiter, ne? Wir wollten ja so ein bisschen.
Genau, wenn wir zeitlich drin bleiben. Und Wintersun Debütalbum gleich, also ne, nach der Band benannt, Album und Band heißen gleich vom 13. September 2004. Aber du hast bestimmt ein bisschen was zur Band, das ist ja gar nicht so uninteressant bei denen.
Ja, das ist nicht so uninteressant, auch wenn die Band selber musikalisch gar nicht so einen großen Backkatalog hat. Ne? Aber gut, fangen wir einfach mal an. Wintersun, eine finnische Band, Jari Mänpä, ich glaube, den spricht man so aus, damaliger Frontmann der Viking-Metal-Band in Sifirum, trennte sich 2004 von dieser und veröffentlichte dann noch im selben Jahr so ein Solo-Demo namens Winter Madness. Also Jari war halt damals, glaube ich, auch Frontmann, der hat auch die Vocals gemacht und die Gitarren bei In Sifirum zu der Zeit. Später produzierte er dann mit, jetzt Kai Hato von Rotten Sound, ja genau, von Rotten Sound das Debütalbum Wintersun, das dann über das reden wir ja heute, ne, am 13. September 2004 über Nuclear Blast herauskam, das geht's ja gleich hier. Japanische Ausgabe, ja gut, hat dann nochmal so alle Demo-Stücke als Bonustracks mit dabei, wen es interessiert, heute schwer zu bekommen. Für Live-Auftritte holte man sich dann Jukka Koskinen als Bassisten dazu. Also es war halt so ein Zwei-Mann-Album. Mhm. Ne?
Ja, Kai Hato.
Von daher, wenn du halt auftreten willst, brauchst du noch ein paar Leute. Sind die halt zu Jukka Koskinen gegangen, der dann Bassist wurde, und Teemu Mentisaari als zweiten Gitarristen. Dann stieg Kai Hato sogar tatsächlich 2006 bei Rotten Sound komplett aus, um sich dann ganz auf Wintersun zu konzentrieren. Ist auch heute noch Bestandteil der Band und für den, der es jetzt so nicht auf den Schirm hatte, auch seit ein paar Jahren bei Nightwish aktiv.
Genau, der ist 2014 erst als Session, als Live-Drummer bei Nightwish eingestiegen und 2017, meine ich, ist er dann fest rein, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
Ungefähr so um die Zeit müsste ein festes Bandmitglied geworden sein.
Könnte auch schon ein bisschen eher gewesen sein, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, der war nämlich auf der Greatest Show on Earth auch schon zu hören, aber da kann ich mich gerade vertun. Ich weiß nicht, ist auch egal.
Ja.
Auf jeden Fall wahrscheinlich der deutlich besser bezahlende Brötchengeber, aber immerhin immer noch bei Wintersun.
Ja, bei Wintersun immer noch aktiv, ne? Aber da passiert ja auch nicht allzu viel.
Apropos große Namen, du hast es gerade schon erwähnt, Teemu Mentisaari, weißt du, wo der seit einiger Zeit spielt?
Klär mich auf.
Bei Megadeth.
Ach, tatsächlich.
Ja, letztes Jahr.
Ja.
Ja, also jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange, aber er spielt, ist bei Megadeth unterwegs,
Ja, ich hatte den Namen schon gerade immer auf dem Schirm. Ja, cool.
Also auch Gitarre, ne? Also Gitarrist bei Wintersun.
Ja. Ja, ja, dann die Arbeiten am zweiten Studioalbum Time begannen im Mai 2006 und wurden erst mehrfach verschoben. Schließlich beschloss man dann die Alben Time 1 Jahre 2012 und Time 2 später zu veröffentlichen. Ja. Yari erklärte dabei, dass Time 2 oder Time 2 nicht das nächste Winteralbum Sun sein werde, nachdem das erste erschienen ist. 2017 veröffentlichte die Band dann erst The Forest Seasons und kündigte Time 2 für August 2024 an. Also ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. Ich denke schon. Ich glaube zumindest für dieses Jahr eine Wintersun-Veröffentlichung auf dem Schirm. Und dann ist es vielleicht sogar mal ein Album, mit der wir uns in einer künftigen Zeitgeist-Folge auseinandersetzen können, wenn es denn die Gunst unserer Hörer gewinnt.
Ja. Tatsächlich ist es wohl so, dass die da irgendwie so eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen haben für Time 2. Und die läuft, glaube ich, just dieser Tage aus. Ich glaube, heute oder so sogar. Also, es ist alles eingetütet.
Ne? Also ach so, ich wollte gerade sagen, das wäre aber ziemlich sportlich, wenn die jetzt noch ins Studio müssten.
Ne? Das ist alles eingetütet. Ich weiß gar nicht, ob das noch Teil der Crowdfunding-Kampagne ist oder Pre-Orders oder so. Irgendwie sowas war da. Auf jeden Fall habe ich heute noch gelesen, dass jetzt irgendwie wirklich Schluss ist. Ich glaube, heute oder morgen. Und dass man jetzt dann doch noch mal Geld in den Hut werfen soll, wenn man dann zu den Ersten gehören will, die das dann haben. Mhm. Ob das jetzt noch August ist, weiß ich nicht. Aber es wird jetzt wohl dann demnächst mal kommen. So, ne? Also eingetütet ist es wohl komplett. Und ja, ich bin gespannt. Ja. Wir reden ja gleich über das Debüt. Vielleicht noch mal kurz zwei, drei Worte zu den anderen Platten vorab. Time One und Forest Seasons gibt's ja.
Die Forest Seasons. Das sind sie auch, ne? Das sind die drei.
Das sind die drei Platten, die es gibt. Finde ich jetzt für 20 Jahre Bandgeschichte halt auch schon irgendwie heavy, ne? Aber die waren halt schon immer langsam, ne? Und was ja auch vermutlich an den echt überladenen Produktionen und Kompositionen auch liegt, ne? Also vielleicht nochmal irgendwie ein Wort zu Time 2, die habe ich mir jetzt nochmal gegeben, die gefällt mir ziemlich gut. Time One, die gefällt mir ziemlich gut, die besteht irgendwie nur aus, ich glaube, 6 Stücken, und davon sind 3 unfassbar lang, irgendwie so Viertelstunden-Songs. Und, oder 2. Und, also brutal lang, aber auch sehr, sehr cool. Die Forest Seasons ist komplett an mir vorbeigegangen. Also, die habe ich gehört, ich habe die auch im Schrank, aber, boah, irgendwie.
Also, ich muss sagen, Wintersun ist auch so eine Band, so ähnlich wie Insomnium, die auch immer bei mir komplett unterm Radar lagen. Abgesehen vom Debüt, das hatte ich mir tatsächlich auch schon vorher öfter mal angehört. Jetzt nicht so regelmäßig, aber so ab und zu und, ja, also ich habe sie jetzt auf jeden Fall nicht zum ersten Mal gehört, die Platte im Rahmen unserer Besprechung hier.
Also ich habe es in der Hand hier, das Debüt von 2004, und ich habe es mir auch damals bei Erscheinen gekauft. Das habe ich hier schon die ganze Zeit hier liegen. Das war immer eine Band, die ich sehr geschätzt habe, die mich seit 20 Jahren irgendwie begleitet und wo ich mich auch immer geärgert habe, dass sie so wenig gemacht haben. So.
Ja. Ja. Ja, vielleicht noch abschließend kurz zum Stil von Wintersun. Ne? Wir haben ja gelernt, der Melodeath ist relativ vielseitig. So vielseitig ist die Band an sich auch und damit auch leider nicht immer so ganz leicht einzuordnen. Also man kann auf jeden Fall sagen, die Songs und die Musik ist melodisch und episch. Er vereint Elemente verschiedener Subgenres. Du hast ein bisschen Black Metal drin, Death Metal natürlich, du hast Power Metal Elemente, es wird ein bisschen im Viking Metal meandert, folkloristische Sachen, mal mehr, mal weniger dominant. Und ja, ich meine, ist jetzt auch nicht verwunderlich, dass man so ein bisschen auch so auf Folk Faden mitgewandelt ist, ne, wenn der Frontmann früher bei Insifero war. Ja. Da liegt das so ein bisschen nahe, da auch Elemente zumindest mit reinzubringen. Aber es ist keine Sau-Folk-Metal-Band, das definitiv
nicht. Nee, definitiv nicht. Nee.
Und das ist das, was ich jetzt zur Band an sich habe.
Ja, cool. Ja, wir reden gleich über das Artwork. Ich habe die, wie gesagt, ich weiß nicht warum, aber das war eine der Platten, die habe ich wirklich bei Erscheinen gehabt. Also jetzt nicht am Tag des Erscheins, aber ne, so ein paar Tage, Wochen, Monate danach, so relativ aktuell. Und die ich auch damals echt gefeiert habe. Da kommen wir gleich dann bei.
Also zum Album tatsächlich hätte ich sogar gleich noch ein paar Hard Facts, die ich kurz vor der Artwork-Besprechung raushauen könnte.
Ja, dann lass uns das machen, aber lass uns doch dann wie immer erst optisch drangehen. Oder willst du erst Hard Facts? Ist mir egal.
Ja, ich glaube, wir haben vorher die Hard Facts gemacht, dann sind wir auf die Optik und dann auf die Musik gegangen, ne? Zu den Hard Facts, Jari schrieb die Stücke für das Album, also es war ein relativ langer Zeitraum, auch zwischen 96 und 2003, während er noch Sänger und Gitarrist bei In The Firum war. Ursprünglich hatte er das Ganze mal als Nebenprojekt nur gedacht, aber ist halt nichts draus geworden. Warum, erläutere ich gleich. Die Aufnahmen fanden dann von Januar bis Mai 2004 statt. Dabei hatte Jari das Studio bereits auch schon lange im Voraus gebucht gehabt. Jetzt kommt's, als dann bekannt wurde, dass genau zu diesem Zeitpunkt, also es hätte ein Nebenprojekt nur sein sollen, dann eine komplette Tournee von In The Firum geplant war. So hat er sich dann entschieden, die Band zu verlassen und damit Wintersun durchzustarten. Im Januar 2004 wurden dann die Schlagzeugspuren unter der Leitung von Arti Kortelainen und Kai Hato aufgenommen. Alle anderen Instrumente wurden im April in den Sundi Co-op Studios von Jari unter der Leitung von Tuomo Valtonen aufgenommen. Das Album wurde dann, ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hast, am 13. September 2004 auch über Nuclear Blast veröffentlicht. Nicht schlecht für so ein Debüt. Aber wahrscheinlich, weil er vorher auch schon mit In The Firum entsprechend Bekanntheit hatte. Die Erstauflage, die dürftest du dann auch haben. Hast du die schöne mit dem Schuber und dem geprägten Glanzdruck?
Ja, die habe ich. Genau, sehr schön. Ich musste die gerade aus dem weißen Schuber rausziehen.
Ja, es gibt auch eine japanische Sonderedition, die hat die Demos von Winter Madness, Beyond the Dark Sun und Death and the Healing mit dabei. Es gab ein Musikvideo für den Song Beyond the Dark Sun der Auftritt vom Summer Breeze Festival 2005 wurde auf eine Live-DVD veröffentlicht, die zusammen mit dem Album als Wintersun Tour Edition im Digipack herausgebracht wurde. Ich weiß nicht, hast du die auch? Oder?
Nein, ich habe nur die erste, die Standard Digipack-Version oder was auch immer das ist.
Ja, ich meine, so für Die Hard-Fans eine interessante Nummer, weil du eh nicht so viel von der Band kriegst und dann noch, sag ich mal, so eine Live-DVD ist doch schon ganz lecker, ne? Könnte man sich da mal überlegen.
Wobei dazu zum Thema Live, ne? Ich habe, es gibt ein paar Songs, die kannst du dir live ganz gut auf YouTube angucken. Wobei ich nicht verstehe, was da passiert ist, weil der Jari da nur noch singt bei den meisten Songs, nicht mehr Gitarre spielt. Er hat dann zwei Gitarristen auf der Bühne. Und einer davon ist Asim Asim Seara. Der ist 2022 wieder ausgestiegen. Der war Session-Gitarrist von 2017 bis 2022. Super Gitarrist. Aber bei dem ist mir eine Sache aufgefallen, die du echt nicht machen kannst als Profi-Mucker. Der steht da auf der Bühne mit seinen langen Haaren und geht da mega ab und hat einen riesen Scheiß-Klunker am Greifarm. So eine riesige Uhr.
Gott.
Und ich dachte, okay, hat er jetzt bei dem Auftritt vergessen? Nein, das hat er bei jedem fucking Auftritt. Und das sieht furchtbar aus. Das kannst du echt nicht bringen, ey. Du gehst auf die Bühne und hast dann da so eine fette, weiß nicht, so eine Taucheruhr da oder so.
Ja, keine Ahnung, vielleicht ist das irgendwie ein Familienerbstück oder was, keine Ahnung. Was
ja, aber das sieht schlimm aus. Also normalerweise achte ich nicht auf solche Kleinigkeiten, aber wenn du dann schon so eine, ja, jetzt böse gesagt, so eine Nuclear Blast, glatt gebügelt Band bis irgendwie, dann musst du auf so einen Scheiß achten, finde ich. Und also, das sieht schlimm aus. Ich konnte nirgendwo anders hingucken, echt. Also, du guckst dir diesen Live-Auftritt an, der mega gut ist, und dann sitzt du und denkst so, nimm diese Uhr ab! Jetzt nimm diese verdammte Uhr ab! Geht nicht. Dann hat man mir nach meinem ersten Bühnenauftritt mit Konzeptor, ist man zu mir gekommen und hat gesagt, achtet drauf, dass ihr keine Armbanduhren umhabt. Irgendwer hatte eine um. Und seitdem bin ich da komplett geprimed. Ja, so, oder ich kann da nicht mehr anders jetzt.
Ja, als letzten Fact noch hier kurz was für die Vinyl-Fetischisten, also horche mal, mein lieber Hoshi. Im November 2010 wurde das Album als kolorierte Doppel-LP im Gatefold-Cover wieder veröffentlicht, mit Version im weißen und dunkelblauen Vinyl, sowie einer limitierten Version in weiß-blau gesprenkelten Vinyl. 100 Exemplare, also die wird wahrscheinlich teuer sein, wenn du dir die heute holen möchtest.
Ja, 2010 schon, sagtest du.
Naja, das ist wahrscheinlich jetzt heute ein relativ begehrtes Sammlerstück.
Ja, nee. Nee, das muss auch nicht sein. Ich habe ja auch eh gesagt, die Sachen, die ich auf CD habe, die hole ich mir dann auch nicht mehr auf Vinyl. Das muss ja nicht sein.
Ja, so viel zu den Hard Facts zur Platte. Und jetzt könnten wir gerne über das Artwork sprechen.
Ja, dann lass uns damit anfangen. Erstmal kleiner lustiger Funfact, gemalt von Christian Wallin. Spricht man den so aus? Auch bekannt als Necrolord. egal. Auf jeden Fall, weißt du, was er noch so gemacht hat? Neben so Sachen wie Dark Tranquility, die wir hier schon erwähnt haben, und Dark Funeral und Bathory, hat der unter anderem, und jetzt halte ich fest, diese Band, die wir so immer noch kennen aus unserem Silvester-Special also vor anderthalb Jahren, Antestor. Okay.
Antestor.
Diese christliche
Ach, ja. Ach, tatsächlich.
Ja, für die
hat er auch die hat schon wieder komplett verdrängt. Ja.
Ja. Genau. Ja, was sehen wir denn da drauf? Also erstmal, wenn ich mir die angucke, dann sehe ich einfach nur weiß und dann steht da halt in so einem glänzenden Blau Wintersun einfach auf das Logo. Aber das ist ja nur der Schuber, über den reden wir jetzt nicht.
Ja, ach so, ich wollte schon sagen, ne, man kann's ja auch poetischer ausdrücken, ne, also du hast ja auf jeden Fall, wenn du das Hauptcover betrachtest, also wenn du den Schuber aufmachst und dir dann das volle Artwork anschaust, ist ja schon so eine relativ eindrucksvolle und atmosphärische Landschaftsszene primär. Ja, du hast so eine winterliche Szenerie halt, ne, von so einem klaren, eisigen Himmel dominiert wird. Im Vordergrund erstreckt sich so eine schneebedeckte Ebene. Du hast gefrorene Bäume und so eine düstere, frostige Atmosphäre.
Ja, so ein erfrorener ja, der Boden Mann, hat eine, ne?
Ja, ich sehe dich gleich noch was zu. Was sehen wir noch? Diese dicke Schneedecke, diese Bergkette. Ja, also Schnee ist so ein Thema.
Auf jeden Fall, namensgebende, ne? Wintersonne oben links, ne, wahrscheinlich. Das sieht aber eher aus wie so ein Mond fast, ne? Oder wie so ein Sonnenfinsternis oder sowas.
Ja, sieht so ein bisschen abstrakt aus, ne? Die strahlt so besonders. Ja, so eine Sonnenfinsternis könnte es fast sein, ne, wie der Mond, der sich vor die Sonne schiebt, Wintersun.
Ja, rechts daneben hast du das Logo, den Bandnamen, ne, also gleichzeitig Albumtitel und Wintersun und Bandname. Und jetzt könnte man, finde ich, ein bisschen ungeschickt gemacht, weil unten links steht nämlich Yari Manpa drin, ne, also ganz unten links auf dem Cover. Da könnte man jetzt auch denken, dass die Scheibe so heißt. Also da würde ich normalerweise irgendwie so den
Albumtitel
des Albums vermuten, genau.
Aber die ist halt self-titled.
Genau, also warum man da jetzt unbedingt nochmal seinen Namen da unten hinschreiben muss, weiß ich jetzt auch nicht. Also finde ich unpassend,
also, ehrlich gesagt. Also kurze Background-Information zu dem im Schnee liegenden. Also sehr präsent ist ja diese im Schnee liegende Gestalt. Dies wird, also nicht von jedem, aber vereinzelt vermutet man, dass das die Darstellung von Valva sein soll. Der ist an Unterkühlung gestorben, nachdem er im Schneesturm verloren gegangen war. Mhm. Und bürgerlich Terje Backen, verstorben am 14. Januar 2004. Und das war der Frontmann und Bandleader der Band Windia. Vielleicht kennt man heute noch die Nachfolgeband Freit. Ich weiß gar nicht, ob der Bassist war, dann entschlossen weiterzumachen und Freit geht heute als eine musikalische Nachfolgeband, aber Windia, ne, Frontmann Terje Backen, genannt Valva, ist am besagten Tag, 14. Januar 2004, verstorben und dem Ganzen könnte das gewidmet sein, es wird so gemutmaßt. Andere Aussage, die ich gehört haben soll, der im Schnee liegende Mann soll den Tod und die Hoffnungslosigkeit zeigen. Während das Licht zwischen den Bäumen, das du da hast, da ist ja auch so ein Lichtschein ganz rechts, ne? Soll Heimat, Ziel und Geburt bzw. Heilung darstellen. Jetzt habe ich leider nur die Fußnote hier stehen, aber nicht, woher das kommt. Kann man, glaube ich, bei der Enzyklopädie Metallo mal nachschauen, wer interessiert dran ist. Aber ich finde, es kann ja beides irgendwie stimmen. Also es gab ja wohl irgendwie eine Bekanntschaft zwischen den beiden Bands. Von daher wäre das gar nicht so absurd zu sagen, dass das vielleicht tatsächlich Valva gewidmet ist in irgendeiner Form. Und die metaphorische Aussage kann ja nochmal eine ganz andere dahinter sein.
Auf jeden Fall, ja. Das Licht hattest du jetzt gerade, das haben wir vorher noch gar nicht erwähnt, aber zwischen den Bäumen scheint da irgendwie so ein so sehr helle Strahlen, aber auch so ein warmes Licht, ne? Nicht so ein kaltes, nicht so ein Gandalf kommt wieder als Gandalf der Weiße blenden, sondern mehr so ein Feuerschein oder irgendwie sowas, ne? Aber sehr, sehr kräftig auch, ja.
Ja, und der tote Baum im Vordergrund, im Schein dieses Licht sieht so ein bisschen aus wie so ein End, finde ich, oder?
Ja, stimmt. Baumbart. Ja, okay, mir war gar nicht klar, dass da so viel hintersteckt. Ich hätte da jetzt, oder hinterstecken kann, also ich hätte da jetzt diesen Toten da oder Erfrorenen da im Schnee, hätte ich jetzt gar nicht so viel Bedeutung beigemessen. So, aber macht natürlich irgendwie, ergibt Sinn, ja.
Ja, es macht so ein bisschen, cooler, das ist so ein bisschen makaber.
Ja.
Aber interessanter auf jeden Fall.
Und was sagst du, wie findest du?
Das Cover, ja, doch. Also ich finde es ansprechend. Es hat eine gewisse Ästhetik. Ja, also man ist da auch schnell so ein bisschen beim Kitsch, ja, gerade so mit diesen Lichtspielen drin. Also das ist so ein bisschen, das hätte ich vielleicht lieber gelassen. Ja, auch wenn es eine Aussage hat, so wie es gemalt ist, ja, wirkt es schnell kitschig. Mhm. Ansonsten, ja, wenn du den Toten wegdenkst, vielleicht, weil das... dadurch, dass das so überzeichnet wirkt, weiß ich nicht, wirkt schon fast eher verharmlosend, finde ich. Aber wenn du jetzt nur diese eisige Landschaft gehabt hättest und das Ganze vielleicht so ein bisschen dunkler gestaltet hättest, hätte das auch fast so eine Melo-Black-Platte sein können. Mhm. Aber gut, das also ist meine Meinung.
Ich finde es auch tatsächlich ein bisschen kitschig, ehrlich gesagt. Also vor allen Dingen die Bäume, muss ich sagen, die machen mich so ein bisschen fertig, weil... Ja, die sind ja so schneebehangen, irgendwie sind halt irgendwie so Tannen, so Nadelbäume, ne? Und
ja, es sieht mehr so nach so einem Märchen aus.
Ja, nach so bisschen. Ja, irgendwie, das ist so ein Ding, das wird man auf irgendeinen so Weihnachtsfilm normalerweise draufklatschen und Rudolf fährt da durch die Landschaft, so, weißt du?
Und über den Leichnam, ja.
Ja, aber das passt irgendwie nicht so ganz. Also, das ist jetzt sehr, sehr bösartig interpretiert. Wenn man jetzt auf CD-Größe nur sieht, dann fällt das alles nicht so sehr ins Gewicht. Aber jetzt hier so eine hochauflösende Version am PC, die dann auch noch Hintergrund beleuchtet ist und so, da wirkt es dann schnell ein bisschen kitschig. Ich finde, so wie gesagt, wenn du die CD so in der Hand hältst, dann ist das alles halb so wild. Also dann wirkt das eher ein bisschen düster und dann passt das schon, ja. Ja, cool. Dann lass uns, achso, ja, und wie gesagt, ich hätte meinen Namen da unten nicht draufgeschrieben an seiner Stelle, aber ja, okay.
Gut. Ja, gut, sei es drum. Ja. Und guter Künstler, aber das ist ja legitim.
Ja.
Ja,
sollen wir zum Inhalt gehen?
Soll ich den Anfang diesmal wieder machen? Ich habe mit der ersten begonnen, du hast dann mit der zweiten begonnen. Dann beginne ich jetzt mal hier mit der dritten Platte. Ich könnte mir vorstellen, da werden wir auch wieder konträrer Meinung sein, aber schauen wir mal. Ne?
Also, sie ist so mega Platte, gut.
Wart's ab. Also, Entschuldigung, jetzt kickt die Erkältung gerade so ein bisschen.
Ja,
wir haben ja schon lange gesammelt. Wir hatten ja auch gerade schon im Vorfeld 20 Minuten für die Bonusfolge. Also, ja, dann muss ich gleich mal meine Stimme ein bisschen schonen. Ja, also so ganz gegensätzlich zum Artwork erwartet einen hier weder eine Power-Metal-Platte noch so ein reines Folk-Metal-Märchen. Das Debütalbum hier. Ja, wie soll man es sonst beschreiben? Ne? Du kriegst so ein bisschen Klassik. Du hast auch ein paar Proggy-Parts drin. Es gibt melodische Thrash-Momente, du hast Black-Metal-Anleihen, was ich gerade eigentlich auch schon so ein bisschen über die Band gesagt habe. Die ist selber relativ vielseitig, also es ist da sehr viele unterschiedliche Einflüsse in der Musik. Langweilig ist es definitiv nicht. Vielleicht so ein bisschen, manchen Momenten gefälliger Extrem-Metal. Musikalisch jedoch einiges an Aussagekraft dabei. Ich finde, die Vocals gehen klar, aber sind für mich jetzt auch nicht überragend. Also das mag man durchaus anders sehen, das ist ja immer so Geschmäcker. Mhm. Ich kann ihm auch gar nicht so groß was vorwerfen, aber ja, für mich ist das trotzdem so ein bisschen, also verstehe mich nicht falsch, ich finde so die clean Parts noch irgendwie so ganz okay, würde ich jetzt weder besonders hervorheben noch sonst was, aber irgendwas hat er in seiner Stimme, das mir so die Art des Gutturalgesangs nicht so zusagt. Ich kann dir gar nicht genau sagen, was das ist. Irgendwas ist da drin, was mich so ein bisschen stört und da macht mir die Platte so ein bisschen kaputt. Aha. Leider damit auch die ganze Platte, weil das sind halt große Teile, die halt die Platte tragen, ne? Ja, also zur Musik selber, ich finde das Album besonders zur Mitte hin recht stark, sogar recht interessant, weil man recht viele Kleinigkeiten entdecken kann. Du hast musikalische Wendungen drin, also das ist definitiv etwas, was mir gut gefallen hat an dem Album. Du hast auch die folkigen Momente, ne? Also klar, bleibt bei der Herkunft nicht aus, wie schon gesagt. Also man kann den Hut davor ziehen, wie begabt Jari auch an den ganzen unterschiedlichen Instrumenten ist, ne, so ein richtiger Tausendsasser, also für das, der bis auf die Drums so ziemlich alles selber eingespielt hat, muss man sagen, gut, ich weiß nicht, mit wie viel Versuchen oder ob er das alles so in einem Rutsch und wie gut er das alles spielt, aber das ist schon durchaus beeindruckend, ne? Ich meine, der macht ja die Vocals, Gitarre, Bass hat er gemacht, Keyboards, er hat die Lyrics selber geschrieben und das gesamte Songwriting, also Kai Hato war ja echt nur für das Einspielen der Drums verantwortlich und da finde ich einfach mal da Chapeau auf jeden Fall sowas zu stemmen. Ich finde, für das Album selbst muss man auch in einer gewissen Stimmung sein. So bei Insomnium war ich es mit der Platte, die wir besprochen haben. Jetzt gerade, wo die Tage auch so ein bisschen schöner wären, ist der Vergleich vielleicht nicht ganz fair, weil mich Insomnium einen etwas besseren Moment erwischt hat. Hier versprüht es nicht gerade so das, was ich im Moment auch gerne hören wollte. Deswegen ist so eine Bewertung auch immer so ein bisschen schwer dann festzumachen, weil man sich dann ja nicht aussuchen kann, welche Musik du gerade hörst. Jetzt wollen wir die Platte besprechen, dann muss ich die auch entsprechend nochmal gutiert haben. Also wie gesagt, ich habe es ja nicht das erste Mal gehört. Nee, ich kannte die Platte schon, jetzt zugegebenermaßen nicht besonders gut und auch nicht in- und auswendig. Aber ja, kann man sich schon einigermaßen gut geben, aber ich muss leider sagen, so die ganz große Liebe wird bei mir immer noch nicht mit Wintersun. Da war nie eine Band, die ich jetzt so auch in die erste Reihe hier gesetzt hätte. Klar, man kann denen halt sagen, aufgrund ihrer Vielfältigkeit, vielleicht kein Alleinstellungsmerkmal, aber macht die schon ein bisschen besonders. Aber wie schon gesagt, auch auf die Gefahr bei manchen Hörern, die anderer Meinung sind, anzuecken und vielleicht auch bei dir. Ja, also mit beiden Augen zu kann ich hier vielleicht gerade noch so die 7 Punkte vergeben, aber eigentlich, so vom Feeling her, wäre bei mir eher so eine 6 bis 6,5 gewesen.
Ja, gib ruhig, ne? Also wenn dann...
komm, dann Mitte 6,5. Anspieltipp finde ich auch unheimlich schwierig, aber auch wenn mir die Mitte insgesamt mit am besten gefallen hat, irgendwie ist der Song Beautiful Death bei mir doch vielleicht noch so am ehesten hängen geblieben. Vielleicht auch, weil ich den von früher noch so auf dem Schirm hatte. Aber der wäre so mein Anspieltipp. Natürlich mit 8 Minuten 16. Ja, zweitlängste Song der Platte, aber die ist auch insgesamt nicht so kurz. 3,7 Minuten drauf. Der letzte 54 Minuten, ja, der letzte.
Also hast du genauso Song lang eigentlich wie die Insomnium.
Ja, 10 Minuten der letzte Song, also schon alles so ein bisschen länger. Auch sowas, was als Platte an sich auch funktioniert, eignet sich nicht immer besonders gut, da nur einen Song rauszugreifen. Aber wenn ich es muss, wäre es dann für mich hier Beautiful Death. Und jetzt kommst du.
Ja, also wie gesagt, ich war bei der Platte, war ich von Anfang an dabei. Das war eine der Bands, die ich quasi im Entstehen erlebt habe. Ne? Also da war ich ja schon jetzt auch ein paar Jahre Metal-Fan und auch Selbsterklärter, und dann kam das und keine Ahnung warum, ich glaube, weil es im Metal Hammer irgendwo weit vorne stand, hatte ich es dann auch relativ schnell im Schrank und hat mir damals extrem gut gefallen, hat mich so richtig in dieses Zeug reingeholt. Mir war nicht klar, dass das Melodeath ist. Ist es vielleicht auch nicht. Also,
ja, es ist ein bisschen mehr, wie schon gesagt. Es ist wirklich sehr vielfältig. Es ist da nicht falsch aufgehoben, aber das wird dem auch in seiner musikalischen Breite nicht ganz gerecht. Auch so eine Band, die man vielleicht in der nächsten Folge hätte gut besprechen können.
Ja, die ist auf jeden Fall, da ist viel von dem drin, was ich vorhin schon über Children of Bodom gesagt habe. Da ist viel Geschwindigkeit drin. Ne? Also die haben häufig hohes Tempo. Wobei, die haben auch langsame Parts, aber sie sind halt eben auch häufig schnell. Die sind sehr melodisch, viel Keyboard drin oder Synthes. Keine Ahnung, ich kenne den Unterschied nicht zwischen Keyboard und Synthes, ehrlich gesagt. Und ja, ich finde, es ist natürlich jetzt ein bisschen schwer, da objektiv zu bleiben, weil ich die halt auch seit 20 Jahren kenne und die auch immer mal wieder auf dem Schirm hatte, auch lange, lange nicht, aber dann immer mal wieder. Wenn die dann mal alle 8 Jahre ein Album rausbringen, dann besorge ich mir das auch. Ich freue mich auch auf die Time Tour jetzt demnächst. Die werde ich mir definitiv holen. Wie gesagt, Forest Seasons ein bisschen abgekackt, aber naja. Ja, hier inhaltlich, ich mag die komplett. Also ich mag jeden einzelnen Song davon. Bei Beyond the Dark Sun, dem Opener, bin ich da sofort drin. Das ist auch so ziemlich der kürzeste Song auf der ganzen Platte mit 2,5 Minuten. Und ja, du bist halt sofort drin in der Scheibe. Winter Madness nimmt das ganz gut wieder auf. Und für mich, und wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich für jeden, der sich selber als Wintersun-Fan bezeichnen würde, der Song schlechthin ist Sleeping Stars. So, das ist die absolute Hymne. Das ist auch, denke ich, die Bandhymne. Und,
ja, kann ich verstehen, ein Stück weit. Ja.
Also ein wahnsinniger Anspieltipp. Da ist alles drin, da sind Chöre drin, also, oder ist das ein Chor? Also tiefer, klarer Männergesang und dann hast du, und das würde ich als Anspieltipp geben, tatsächlich Death and the Healing. Da ist ultra melodisch, super viele Viking-Folk-Einflüsse drin und ist mein absoluter Lieblingssong auf der Platte, zusammen mit Sleeping Stars. Also eigentlich ist das so ein Triple. Sleeping Stars, Battle Against Time und Death and the Healing. Und was ich da relativ spannend finde bei Battle Against Time und Death and the Healing, die haben beide schon so ein bisschen dieses Thema, was mit der Time 1 und 2 dann aufgegriffen wird. schon drin. Mhm. So, ne? Also ich meine, bei Battle Against Time ist es sogar im Titel schon drin. So. Und ja, Bewertung, schwer objektiv zu bleiben, muss ich aber auch nicht, war ich bei den anderen Bands auch nicht, ist für mich ja eine 8,5.
Oh, schon stark. Sehr stark. Nicht.
Also das, ich sehe die Schwächen auch da drin. Ne? Also wie du den Gesang hast du schon genannt, der ist hier und da ein bisschen schwierig, das stimmt schon. Wobei, also ich finde den jetzt auch nicht störend oder so. Der ist halt nur nicht
überragend. Nein, ich habe ja auch gesagt, so, wenn ich mir einen Schwachpunkt raussuche und der hat halt was in der Stimme, was mich persönlich irgendwie so stört. Und du kennst das selber, du kannst es nicht ungehört machen. Ja,
kommst nicht gegen an.
So, und das ist leider so ein bisschen, weil mir die Platte kaputt macht. Ja. Also das hätte locker, also 7 hätte locker sein können. Würde ich mich nicht damit auf einmal so schwer tun. Das ist irgendwie, das hat mich früher nicht so gestört. Ich weiß nicht, warum es mir jetzt so beim Wiederentdecken oder Wiederhören der Platte so auf den Geist geht. Oder einfach die Aufnahme bei dieser ist halt scheiße, keine Ahnung. Vielleicht muss ich nochmal eine andere Referenz ranziehen, aber.
Die ist schon identisch zu der, die ich hier auf der CD habe.
Ja, keine Ahnung, was das dann ist. Ja. Das hat mich irgendwie gestört, aber gut.
Ich weiß, was du meinst. Also gerade so, wenn der so dieses Black Metalige bringt, das ist manchmal ein bisschen. Da gibt es bessere in dem Bereich, aber wie gesagt,
der macht halt sehr viel. So. Ne? Und an der Stelle, ich meine, die Platte hätte nur gewonnen. Wenn sie für die extremen Vocals einen anderen Sänger genommen hätten, dann wäre das vielleicht sogar ein 8-Punkte-Album oder so für mich. Ne? Ja. Also die Musik selber ist cool. Das ist echt, ich kann nur sagen, ich kann den Hut davor ziehen, was man da so als quasi im Alleingang raushaut. Gut, der hat da lange dran geschrieben, er nimmt sich Zeit, auch für künftige Veröffentlichungen hat er das ja getan, die dann noch folgen, aber das ist schon krasser Musiker auf jeden Fall.
Ne? Also Yari scheint wohl auch nicht so der allereinfachste Charakter zu sein, der hat wohl irgendwie, weil sich Time auch so lange verzögert hatte, ne? Das ist ja erst 2012 erschienen, die Time 1, da hat er dann da irgendwie auch wohl irgendwie auf dem Label rumgehackt, dass die ihn nicht richtig unterstützen würden und das war irgendwie alles so ein bisschen unwürdig, so das Schauspiel, was er da geliefert hat. Ne? Also, ich meine, irgendwie so 8 Jahre zwischen 2 Alben ist bei denen halt einfach Standard so, ne? Also die Forest Seasons ist ja auch schon wieder so lange her, meine ich, ne? Muss ich nochmal gerade gucken, die ist von 2017.
2017, jetzt haben wir 24 Jahre. Ja, doch. Das
ist und zwischen der Time 1 und 2 waren es halt 5 Jahre, also ja, da könnte man sich mal ein bisschen mehr anstrengen. Übrigens, wer das mit der Uhr sehen will bei Asim hier, ne, in der Wikipedia, ist ein Live-Bild von Asim und da hat er auch diese Scheiß-Uhr um. Das macht einen echt fettig.
Ah, ich sehe es, glaube ich, gerade. Ja,
warte. Ja, der hat aber nicht am Griffarm, der am Schlagarm hat er die.
Ja, vor allen Dingen, ich hätte jetzt nur gedacht, wenn das jetzt nur irgendwie so, keine Ahnung, irgendwas Besonderes gewesen ist, einfach so eine
Breitling oder
chromfarbener, so ein Chrom, ja, so ein chromfarbener Chronograph. Ich meine, keine Ahnung, das Ding kann zwischen 15 und 15.000 Euro alles gekostet haben, aber das ist einfach so ein hochmodernes Ding irgendwie, ne, so ein Chronograph halt. Also ich finde diese glänzenden Uhren ja gar nicht so schön. Also ich kann eine gute Uhr zu schätzen wissen im Outfit, gut eingebunden. Ne? Also
ja, aber nicht auf der Bühne, das macht man einfach nicht.
Ja, zumindest nicht bei sowas, ne, also.
Und schon gar nicht als Gitarrist am Schlagarm. Ich habe vorhin behauptet, der hätte die am Greifarm, aber der hat die tatsächlich am Schlagarm. Und da ist sie natürlich dann nochmal deutlich präsenter, sonst wird's ja so ein bisschen hinterm Griffbrett verschwinden, aber da liegt's ja quasi auf dem Korpus von der Gitarre, ne, das ist,
Ja, gut, wie gesagt, ich kenne die Hintergrundgeschichte zu Urne nicht, vielleicht nimmt er die nie ab, nicht mal zum Duschen.
Ja.
Und, ja,
das wird uns ja niemals einfallen, uns irgendwas an den Arm machen zu lassen und es dann jahrelang nicht abzunehmen.
Nein, nie.
Ja, vor allen Dingen keine Festivalbändchen oder so, ne?
Nein. Ja. Aber ich weiß noch, als ich mich von meinen damals getrennt hatte, waren auch eine stattliche Anzahl. Der Moment war relativ hart, aber jetzt gehen die Dinger mal direkt ab.
Aber ganz ehrlich, ne, er könnte es ja dann auch machen wie Bassist Jukka Koskinen auf dem Bild direkt daneben und sich dann wenigstens einfach so scheiß Schweißarmbänder ummachen. Über die Uhr dann.
Über die dicke Uhr, wie sieht das denn aus?
Geht doch egal, Hauptsache ich muss dieses Ding nicht sehen, das macht mich echt fertig, ey. Ja. Egal, genug gelästert, ist ja eh nur Session-Gitarrist gewesen und auch jetzt wohl nicht mehr seit 2 Jahren und ja. Aber wie gesagt, also mir gefällt es extrem gut. Live spielt der scheinbar wirklich nicht die Gitarre der Yari, also hier auch auf dem Foto nicht. Live ist der scheinbar wirklich nur Vocals.
Ja. Ja gut, vielleicht will er sich da auch einfach auf die Vocals konzentrieren. Das sind auch komplizierte Song-Arrangements. Wenn du da jetzt auch noch auf die Gitarre achten musst, die du spielst, dann hat sich jetzt halt für die Vocals entschieden, aber vielleicht hätte er sich lieber für die Gitarre entscheiden sollen, ich weiß nicht.
Ich habe die auch tatsächlich, glaube ich, noch nie live gesehen, jetzt wo wir da so drüber reden.
Nee, ich definitiv nicht. Also ich würde mich sehr wundern, wenn ich es getan hätte. Dann höchstens mal, falls sie zufällig auf einen der beiden Wacken waren, wo wir gewesen sind.
Ja,
ich glaube nicht, nein. Warte mal. Es könnte tatsächlich, vielleicht auf so ein Pagan-Fest, aber ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern und dann würde ich auch sagen, dann zählte nicht als live gesehen, wenn du nicht mehr weißt, ne?
Ja, nee, also keine Ahnung, also wahrscheinlich sehe ich die irgendwie auf dem Wacken oder so, ohne das jetzt zu wissen dieses Jahr. Ich guck mal gerade, habe ich die nicht auf irgendeinem Plakat oder so gesehen? Das ist jetzt nicht ganz unmöglich, ehrlich gesagt. Aber ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung, müsste ich jetzt googeln, habe ich keinen Bock mehr. Warte, ja, so viel zu Winterstern. Ja, wie gesagt, so, was habe ich gegeben? 8,5, ja, da kann ich, da kann ich ganz gut mit leben, muss ich sagen.
Ja. Ja, cool. Vielleicht noch ganz kurz, du hast gerade gesagt, die ist der Unterschied zwischen Synthesizern und Keyboards nicht so ganz geläufig. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich kann es auch nur rudimentär anreißen, ich bin kein Musiker und vielleicht kennen sich da andere Leute etwas besser aus, gewiss, sind halt zwei unterschiedliche Instrumente. Soweit ich weiß, Keyboards nimmst du vorwiegend dafür, wenn du halt irgendwie so einen Sound erzeugen möchtest, der ja so andersweise Richtung Klavier, Piano geht, für sowas halt, ne? Also für Klänge, die da eigentlich vorher klar sind, die du erzeugen möchtest. Und Synthesizer wird halt so ein bisschen eingesetzt dafür, um so ganz neuartige Soundstrukturen zu schaffen. Es kann ähnlich klingen, ne, weil es ja auch so ein Tasteninstrument ist, aber es hat halt so unterschiedliche Einsatzzwecke und es sind zwei unterschiedliche Instrumente. Aber ja, ich denke, du kannst auch mit einem Keyboard, einem relativ modernen Teil, auch Sachen machen, die du auch mit einem Synthesizer machen kannst. So, die Grenzen werden dann wahrscheinlich im Fließen sein, aber es sind halt zwei unterschiedliche Instrumente. Aber auch hier wieder, liebe Hörer, wenn ihr da mehr Ahnung von habt, rein in die Kommentare, flutet unsere Webseite, die Server mögen abstürzen, die Spiele beginnen. Bitte macht uns schlau.
Ja, sehr gerne. Auf dem Wacken sind sie übrigens nicht, wie es aussieht. Unter W finde ich, unter W, ne? Das ist so geil, dass du auf der Wackenseite wirklich nach Buchstaben dir die Bands raussuchen musst. Ne? Mhm.
Da find ich nur, ist unfassbar, wie viele Bands da spielen. Ne?
Walkways, Vitain, Whitechapel und Wolf sind unter W gelistet. Ja. Okay, Mathis, dann lass uns doch zum Finale schreiten.
Ja, Grande Finale, Arch Enemy oder
Arch Enemy. Wir reden über Arch Enemy. Ja, ich habe sie die letzten, keine Ahnung, 20 Jahre habe ich immer Arch Enemy gesagt, das ist offensichtlich falsch, das heißt Arch Enemy.
Ja, irgendwie sagt mir immer jeder, ich spreche es falsch aus. Wenn ich Arch Enemy sage, sagt mir irgendjemand, das ist falsch, das heißt Arch Enemy. Und wenn ich Arch Enemy sage, sagt mir irgendjemand anders, das ist falsch, das heißt Arch Enemy. Mein Gott, ey, wir haben so viele Jahre Englisch gehabt, wieso wissen wir nicht, wie sich der Scheiß ausspricht.
Im Zweifelsfall würde ich da auf die Band selber hören und Alissa Whiteglass sagt Arch Enemy, von daher denke ich mal, wird das schon passen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir die Sängerin, über die wir hier heute in dem Zusammenhang reden, jemals den Bandnamen habe sagen hören. Aber ja, wir reden über die Rise of the Tyrant, aber du hast bestimmt wieder was zur Band. Und auch hier ist es nicht ganz unspannend, muss man sagen.
Nein, das ist nicht ganz unspannend, aber ich musste mich da auch aufs Wesentliche beschränken. Aber auch an der Stelle kannst du gerne einhaken, wenn du noch was Interessantes ergänzen möchtest, was ich dann hier einfach großzügig überspringe. Ich fange einfach mal an. Arch Enemy, also der Arschfeind, sind eine schwedische Band, 96 gegründet, nachdem die Band Carcass erstmals aufgelöst wurde. Gründungsmitglieder waren Michael Emmett, ex-Carcass und Carnage, Sänger Johann Liever, auch damals bei Carnage gewesen.
Carnage hatten wir hier schon, ne?
Die Carnage hatten wir schon in unserer in der Schwedentod-Folge und so steht die Folge ja in guter Tradition. Ist eigentlich hier Schwedentod 2, was wir machen,
wenn wir dich trennen willst. Vielleicht nennen wir das auch. Nein, das machen wir nicht, weil wir so viel Finnland drin haben, aber ja.
Ja. Christopher Emmett, der Bruder von Michael, Daniel Erlandsson, zunächst nur im Studio als Schlagzeuger aktiv gewesen. Debütalbum Black Earth wurde 1996 bei Wrong Again Records veröffentlicht und war in Japan und Schweden relativ erfolgreich. Danach wechselte die Band dann auch zum fetten Label Century Media. Im Jahr 98 erschien Stigmata, bei dem Bassist Martin Bengtsson engagiert wurde. Dieses Album war dann sowohl in Europa als auch in den USA relativ erfolgreich. Ab dem Album Burning Bridges von 1999 übernahm Charlie DeAngelo den Bass. Johann Lever verließ die Band im November 2000. Wer was?
Ja, Charlie D'Angelo.
Charlie D'Angelo. Ja, ja. Aktuell müsste ich
jetzt ja, ja, doch. Mal gucken. Ja, doch, der ist noch dabei. Ich habe es gerade geguckt.
Ja, ja
ist
gut, noch am okay. Start. Ja. Ja, wo war, genau, Johann Lever verließ die Band im November 2000 und wurde ab 2001 dann von Angela Gossow, einer aus Köln stammenden Sängerin, ersetzt. Ihr erstes Album mit Arch Enemy war dementsprechend Wages of Sin. Das wurde dann Ende 2001 veröffentlicht. 2003 erschien Anthems of Rebellion und darauf folgten eine Reihe von Tourneen. 2004 veröffentlichte die Band die EP Dead Eyes See No Future. Und nach ihrem Album Doomsday Machine von 2005 nahm Christopher Emmert erstmal eine Auszeit und Frederik Akesson übernahm vorübergehend die Rolle. Bei einer der folgenden Touren und beim Ostfest wurde Akesson dann von Gus G ersetzt. Den kennen einige von euch wahrscheinlich von Firewind, einer griechischen Power-Metal-Kapelle, oder noch wahrscheinlicher von Ozzy Osbourne.
Ja, krass, ne?
Einer der großen Ozzy-Gitarristen geworden. Ja. Aber der hat schon immer echt viel drauf gehabt. Also wundert mich nicht, dass Ozzy da zugegriffen hat. Ja, im März 2007 kehrte Christopher Emmett dann zurück zur Band. Die Band veröffentlichte das Album Rise of the Tyrant im September 2007. Und über das sprechen wir gleich im Folgenden. Genau. 2009 brachten Arch Enemy das Album The Root of All Evil heraus, auf dem sie Songs der ersten drei Alben nochmal mit Angela Gossow neu aufnahmen. Vorher war ja der Sänger Johann Lever gewesen. Christopher Emmett verließ die Band dann erneut im März 2012 und wurde von Nick Cordle ersetzt. 2014 kündigte die Band Alyssa White-Glass als neue Sängerin an, da Angela Gossow sich anderen Lebensbereichen zuwenden wollte, blieb aber, soweit mir bekannt, auch noch bis heute als Managerin der Band erhalten, zumindest irgendwie im Bereich des Managements tätig. Ist also nicht ganz raus, aber steht halt nicht mehr auf der Bühne oder zumindest nur noch sehr, sehr selten. Ich weiß nicht, ob es da mal auf irgendeinem Festival oder so mal einen Gastauftritt gab. Das also kann ich dir
nicht sagen. Wäre mir nicht bekannt.
Wäre mir auch nicht bekannt. Keine Ahnung, wenn wir es nicht wissen, dann ist es nie passiert.
Ja,
Elisabeth Glass, zuvor Sängerin bei The Agonist, muss ich zugeben, kannte ich bis ihren Einstieg zu Arch Enemy nicht.
Nee, ich auch nicht. Aber dazu, da würde ich ganz gerne mal kurz einhaken. Die The Agonist, die haben ja dann eine neue Sängerin sich besorgt. Und da wurde irgendwie mal vor einem Jahr oder zwei, wurde da mal ein bisschen böse Richtung Alyssa gefeuert. Das fand ich irgendwie so ein bisschen unwürdig, weil das jetzt auch, ne, also die ist 2014 war das erste Album, War Eternal, und die ist 2013 oder so da eingestiegen und jetzt dann irgendwie so 9 oder 10 Jahre später dann da irgendwie noch dann irgendwie da Dreckwäsche auszupacken.
Ja, das hat immer so ein bisschen davon, ob man sich da irgendwie dann an der Bekanntheit der anderen Band hochziehen möchte. Also sieht nie schön aus, ob gerechtfertigt oder nicht. Man sollte es einfach lassen. Ne? Ja.
Hattest du zu Johann Lever noch erwähnt, dass der auch bei Carnage war? Dass wir den hier auch...
Ja, klar, ganz am Anfang war auch Bandmitglied bei Carnage. Ja, dann das 10. Studioalbum Will to Power erschien am 8. September 2017. Das erste Mal mit Jeff Loomis an der Gitarre. Den kennen wir von Nevermore. Der konnte sich dann ja einen neuen Job suchen, nachdem Veryl Dane das Zeitliche gesegnet hat.
Der war auch lange dabei, ne? Der ist jetzt auch noch nicht so lange da wieder raus, ne?
Ja, im Januar 2022 kündigte die Band ihr 11. Album mit Deceivers für den 12. August 2022 an. Und im Dezember 2023, also wirklich noch nicht lange her, verließ Jeff Loomis die Band und Joey Conception wurde als sein Ersatz angekündigt. Ja, die Rising from the North Tour für 2024 zusammen mit In Flames und Soilwork wurde angekündigt. Ich glaube, die gastieren auch unter anderem in Oberhausen, wenn ich jetzt nicht falsch liege, oder Düsseldorf.
Ja, sowas. Düsseldorf, aber du kriegst keine Tickets mehr. Ich habe schon geguckt.
Das okay.
Ist ausverkauft. Da wäre ich wirklich gerne hingegangen.
Ja, ich bin nicht überrascht. Also das ist natürlich ein fettes Package, gerade mit In Flames, mit der starken neuen Scheibe im Gepäck. Ne? Ja, das sind halt so momentan die Bands der Stunde jetzt, ne?
Ja, da wäre ich wirklich, wirklich gerne hingegangen. Aber
ja, und ist jetzt halt nicht. Und wir können uns jetzt mit Rise of the Tyrant befassen. Und bevor wir dann gleich über das Artwork sprechen, und du kannst jetzt gerne noch deinen Sermon dazugeben, könnte ich gleich noch ein paar weniger Hard Facts zum Album noch liefern, bevor wir dann in die Musik einsteigen.
Ja, dann lass das doch machen. Dann gib noch ein paar Hard Facts.
Okay.
Und dann würde ich sagen, sprechen wir über das Artwork.
Ja, das ist tatsächlich nicht so spektakulär. keine Ahnung, auch hier habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht, durch diverse Interviews zu der Zeit zu gehen. Ich habe das Album damals direkt mitgenommen, als es veröffentlicht wurde. Das war auch mein erstes Arch Enemy Album, was ich mir selber gekauft hatte. Habe das damals auch echt oft rotieren lassen. Ja, damit hat die Band mich eigentlich direkt als Fan gewonnen. Ich fand's super. Ja, zum Album als Hard Facts, die Band veröffentlichte ein Musikvideo für das Lied Revolution Begins und im April 2007 folgte ein zweites Video für I Will Live Again.
Ja.
Im September wurde dann schließlich das Album veröffentlicht. Zusätzlich zur Standardversion wurde eine limitierte Ausgabe mit einer DVD veröffentlicht, die Live-Aufnahmen und eine Dokumentation über ihre Tournee in Südamerika von 2007 enthielt. Und die habe ich. Ich habe diese Edition mit der DVD. Das ist so eine kleine Mini-DVD. Du kennst ja noch diese Mini-CDs von früher.
Ja.
Und die kannst du halt nicht in dieses Slot-In-Laufwerk stecken. Aber glücklicherweise habe ich hier noch so ein externes Laufwerk, wo du die einlegen kannst.
Oh, ich habe die auch.
Ja, musst du mal gucken. Habe ich auch schon lange nicht mehr.
Ich hab die Platte ja auch hier liegen, aber mir war nicht klar, dass ich die Version mit der DVD, mit der Mini-DVD, ich habe sie hier gerade vor mir, die
Mini-DVD. Hast du wieder was gelernt, ne?
Habe ich noch nie abgespielt. Was ist denn da drauf?
Ja, Live-Aufnahmen, eine Doku. Ich muss ehrlich zugeben, das ist Jahre her, dass ich da mal reingeguckt hatte. Keine Ahnung, ich habe mir die gerippt, ich könnte das jetzt hier anmachen, aber das machen wir jetzt mal nicht während der Folge hier.
Nee.
Guck's einfach mal in Ruhe an. Ansonsten, das Album erreichte Platz 84 in den Billboard 200 Charts. Der Sample-Track in 6-7 ist der Titeltrack. Rise of the Tyrant stammt aus dem Film Caligula von 1979. Und
das ist ein totaler Skandalfilm, ne?
Ja, auf jeden Fall, ne? Stiefelchen.
Ich hab den nie gesehen, aber ich kenne Szenen daraus. Also unter anderem auch die da zitiert wird in dem Song.
Ja, Malcolm McDowell, ne, aus seiner ikonischen Rollen.
Ja, aber also absoluter Skandal, ne? Der wird teilweise als Porno gehandelt, ne?
Ja, hat definitiv Splatter. Elemente davon. Ich glaube, ich habe den hier irgendwo auf irgendeiner meiner diversen Platten.
Es gibt irgendeine Schnittversion, die wohl auch ohne Einverständnis des Regisseurs da irgendwie gemacht wurde, die da wirklich extrem pornografisch wohl ist.
Die Version habe ich, glaube ich, nicht, aber auch schon ewig her, dass ich den Film gesehen habe. Also ich würde den jetzt auch nicht empfehlen. Ich finde ihn jetzt wieder besonders gut gemacht. Also soweit ich mich dran erinnere, hat McDowell da in seiner Rolle schon ganz gut geglänzt, aber so selber der Film, weiß ich nicht. Fand ich jetzt nicht so. Aber gut, muss ja jeder selber wissen. Ich weiß gar nicht, indiziert ist da glaube ich nicht. Ne?
Ja? Ich kann sein, dass nicht mehr, aber...
Oh, dann habe ich den natürlich nicht. Ich korrigiere mich. Ich habe den Film natürlich nicht.
Ich weiß es nicht. Ich hatte da letztens, als ich das Album gehört habe, mal irgendwie geguckt und ich meine, der ist indiziert.
Ja, ach, keine Ahnung, interessiert. Das ist so ein B-Film. Track 7, das ist hier The Day You Died, ist inspiriert von dem Anime-Film Die letzten Glühwürmchen von Isao Takahata. Den kenne ich tatsächlich, den Film, und habe jetzt auch schon eine Weile nicht gesehen, aber ich muss jedes Mal heulen. Einfach nur traurig. Also, wer nah am Wasser gebaut ist und auf Animes steht, kann man sich mal angucken, aber haltet die Taschentücher bereit. Ja, das so an Hardfacts, ich habe gesagt, das ist nicht allzu viel und so viel erstmal dazu.
Ja, schön. Dann würde ich sagen, lass uns über das Artwork sprechen, oder?
Auch da befürchte ich, kann ich mich gar nicht so so auslassen. Das Cover von Rise of the Tyrant, ja, was sehen wir, ne? Tatsächlich so ein stilisiertes, abstraktes Symbol. Es besteht so aus so einem Auge und einem stilisierten Kreis oder irgendwie so Ring um dieses Artwork herum. Und man könnte sagen, das ist vielleicht so eine künstlerische Darstellung des Themas Rise of the Tyrant. So mit diesem Auge möglicherweise als Symbol für Überwachung oder Kontrolle.
Das wäre jetzt so mein Clown Gefühl. Dran irgendwie, ne?
So ja, genau. Das ist halt so verschnörkelt
vier,
irgendwie.
Vier Klauen und unten so Schwänze, so. Und da sind das Hände, ich weiß nicht. Also man muss dazu sagen, das eigentliche Albumcover ist relativ schwarz gehalten mit diesem was auch immer Gebilde da drauf, ne? Und dann steht da noch irgendwie in so einem Halbkreis irgendwie was auf Latein, irgendwie, nee, ist gar nicht Latein, ist Englisch, da steht da irgendwas mit Immortal Soul, bla bla. Und dann der Schuber, in dem unsere Version drin ist, der ist komplett, also da ist rot und schwarz im Hintergrund invertiert, ne?
Ja, ich habe den leider jetzt nicht hier liegen. Ich habe ja schon das Problem erzählt, an meine richtigen CD zu kommen.
Nee, ich habe den hier liegen. Also der Pappschuber, in dem das drin ist, da ist der schwarz, das, was schwarz ist auf dem eigentlichen CD-Cover, rot und umgekehrt. Mhm. Dadurch sieht es noch mal ein bisschen cooler aus, finde ich, als das original schwarze. Mhm. Aber
ja. Ich meine, die Rückseite ist jetzt auch nicht ganz so uninteressant. Die habe ich mir jetzt im Detail
mit der
gar nicht
Flagge, gesehen, ne?
Mit der Flagge und dem Arch-Enemy-Symbol drin und den Massen, ne?
Wobei,
im Hintergrund.
Ja, das mit der Flagge, das haben sie ja dann auch bei der Chaos Legions dann auch nochmal aufgegriffen, so, ne? Das war ja dann mal nicht vorne drauf, ne? Ja, auf jeden Fall ein bisschen, es ist schon ein bisschen abstrakt, das sieht irgendwie so ein bisschen, ja, wie so ein Wappen oder irgendwie sowas, ne?
Ja, so ein bisschen. Also, was man sonst noch so sieht, du siehst ja auch hier so ein bisschen hier die, so die Übel, du hast hier irgendwie so zwei Skelette, vielleicht so Gevatter Tod darstellend, du hast ja irgendwie so ein Drachen noch oben, wenn du mal so genau hinguckst, auch wieder das Arch-Enemy-Symbol so zentral als schwarze Sonne fast am Firmament, Wolkenfang.
Ja,
also man kann schon ein bisschen was so im Hintergrund sehen, man muss sich aber echt anstrengen, da die Details zu finden.
Ja, auf jeden Fall, ja. Genau, ja, ich find's also von den Arch-Enemy-Covern jetzt nicht so unbedingt das Beste. Das ist okay, es hat einen hohen Wiedererkennungswert. Man kann drüber reden, aber es ist definitiv nicht das stärkste Cover von Arch-Enemy, finde ich.
Nee, also es ist okay. Also ich find's jetzt nicht schlecht, so es passt irgendwie auch, aber so nur für sich genommen, weiß ich nicht. Finde ich, ja, das ist okay, aber mehr ist es auch nicht.
Ja, wobei ich finde auch ehrlich gesagt, dass die nie so wirklich die ganz tollen Cover hatten, auch heute noch nicht. Also
Ja, gerade so in der Frühphase sah immer so ein bisschen eigenartig teilweise aus, so ein komischer Zeichenstil. Ich weiß nicht, war ich auch noch nie der große Fan von, ne?
Ja. Aber darum soll es ja auch nur zweitrangig gehen. Lass uns über die Musik reden, wenn wir da schon mal bei sind. Wir haben 48 Minuten. Ist heute lang, ne? Die Platten, über die wir heute reden.
Also
ne?
Tatsächlich mit, glaube ich, unsere Version, die wir haben, ist da nicht noch ein Bonus-Song mit drauf? Sie aus? Ein Kiss-Cover?
Nee, der ist auf meiner Version nicht drauf. Zumindest ist er nicht drauf ausgezeichnet.
Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob ich den mit, vielleicht so ein Hidden-Track, ob ich den gerippt habe. Warte mal ganz kurz.
Also hier steht Rise of the Tyrant.
Das ist wahrscheinlich
Japanese Version.
Ja, Japanese Version. Okay, nee, endet tatsächlich mit Vultures, der 11. Song. Ja, ist bei mir auch. Ja,
also 48,5 Minuten damit dann und auf 11 Songs verteilt, genau. Ja, du hast vorhin angefangen. Dann fange ich jetzt wieder an, würde ich sagen.
Du jetzt wieder. Ja. Genau. Lass dich aus.
Arch Enemy, grundsätzlich eine meiner absoluten Lieblingsbands, zumindest ab der Anthems of Rebellion, was das zweite mit Angela Gossow war. Und ich glaube, es endet mit dem ersten mit Alissa, also mit der War Eternal, endet meine Liebe auch wieder so ein bisschen. Also das, was danach kam, war okay, aber nicht mehr solche Highlights wie diese Scheiben in der Zeit, wo jetzt eben auch die Rise of the Tyrant erschienen ist. Ich finde die von allen Arch Enemy Alben, glaube ich, die zweitstärkste oder stärkste. Ich kann mich da nicht so ganz entscheiden, ehrlich gesagt. Also ich mag auch die frühen Sachen von mit Angela Gossow, also Falling Anthems und Doomsday Machine mag ich sehr, sehr gerne. Die Chaos Legions, die ist, also das Nachfolgeralbum von der jetzt hier ist natürlich auch super mit so Dingern wie Under Black Flags, wie March und so, ne? Also einfach sehr, sehr geil. Aber du hast natürlich hier Songs drauf wie Revolution Begins, der mein absoluter Arch Enemy Lieblingssong ist. Also den ist natürlich damit dann auch mein Anspieltipp. Den liebe ich wirklich über alles. Ich liebe den Titeltrack. Ich liebe I Will Live Again. So ein geiles Ding. Die ersten beiden, Blood on Your Hands, The Last Enemy, alles richtig, richtig geil. Also wirklich jeder einzelne Song mega, mega stark. Schwachpunkte sehe ich da eigentlich keinen einzigen drauf. Also kannst du dir so von vorne bis hinten geben. Ja. Und ich finde, Angela Gossow hat nie geiler geschautet als auf der Platte hier. Also sowas von aggressiv und brutal. Und ich weiß, ich habe es hier schon, glaube ich, mal genannt in dem Podcast. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, und die habt ihr, wenn ihr YouTube besitzt, dann schaut euch mal hier dieses, wie hieß denn nochmal, Tyrants of the East. Das kannst du dir komplett, das ist ein Live-Konzert aus Japan, was auf der Tournee zu dem Album hier aufgezeichnet wurde und auch auf, als DVD veröffentlicht wurde. Das kannst du dir komplett in guter Qualität auf YouTube angucken. Und das ist einfach nur der Wahnsinn. Also es ist wirklich einfach nur der Wahnsinn. Wenn die da mit hier Rise of the Tyrant reingehen, ach Quatsch, mit Blood on Your Hands gehen die rein in das Ding. Und die Fans, die singen einfach mal die Gitarrenriffs mit, so, da kriegst du eine Gänsehaut. Das ist wirklich fantastisch. Ich weiß nicht, ich auch hier wieder objektiv ist das wahrscheinlich gar nicht so toll alles. Die Rockart war da auch irgendwie so ein bisschen zurückhaltend in ihrer Bewertung. Die haben dem nur 8 Punkte gegeben. Da bin ich drüber. Und ich würde dem schon 9 geben, glaube ich. Ja, 9 Punkte von mir.
Ja.
Für Rise of the Tyrant.
Und Anspieltipp hast du gesagt, Your Revolution Begins.
Ja, ist mein absoluter Lieblingssong von Arch Enemy. Ja, den liebe ich. Also sowohl die Message liebe ich, als auch den Text. Einfach alles. So, die Musik. Großartiges Ding.
Mhm. Ja, gut. Schön. Dann will ich mal, ne? Ich
versuche
mal. Ich hole mal wieder so ein bisschen aus. Ja, also gibt ja immer Fans, wie die immer gibt, ne? Die fanden damals Doomsday Machine 2005 im Vergleich zu Anthems of Rebellion eher enttäuschend, obwohl das, finde ich, ein recht schnörkelloses
Nemesis-Werk war. Da ist Nemesis drauf, der zweitbeste Song von Arch Enemy.
Sehe ich auch so, aber wie gesagt, es gibt immer Stimmen, die jammern dann, wenn du dich mal in irgendwie eine etwas andere Richtung entwickelst. Und es gibt da halt Meinungen in beiden Bereichen. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich fand Doomsday Machine auch ziemlich stark. Ne? Also definitiv, keine Frage, ist für mich auch ein super Album geworden. Also ich gehöre nicht zu diesen Stimmen. Dennoch kann man, finde ich, auf jeden Fall Arch Enemy zugute halten. Der Bandname hat immer für eine recht beständig starke Output-Qualität-Parte gestanden. Und so, finde ich, steht auch 2007 hier die Rise of the Tyrant, den großartigen Werken, nichts nach. Ne? Das ist einfach von Kopf bis Sohle ein Arch Enemy-Album. Das Album an sich selber ist vielleicht sogar eins der, ja, wie soll man das ausdrücken, heavysten, stärksten, schwersten Werke so der Ära Angela? Ja, doch, vielleicht.
Also ich hätte gesagt, das ist auf jeden Fall die Spitze der Schaffensphase von Angela Gossow mit Arch Enemy.
Ja, also für mich so qualitativ vermutlich auch, ne, aber ich finde auch so an Heaviness bringt dazu einiges mit.
Ach so, ja,
auf jeden Fall. Ja, aber bringt auch gleichzeitig so mit die stärksten Melodien bis heute, ne, die Band so geschaffen hat. Ne, einfach so eine ganz gelungene Kombination aus Härte und Eingängigkeit in der gesamten Platte zu finden. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, das Album geht hier als komplett wegweisend oder irgendwie Genre definieren zu bezeichnen, aber es ist einfach so ein ganz schöner Rundumschlag, ne, und die Quintessenz aus melodischem Schwedentod, die kriegst du hier, ne, natürlich mit diversen anderen Einflüssen, aber so, that's it. Es ist jetzt vielleicht auch nicht mein absolutes Lieblingsalbum aus der Gesamtrichtung, da habe ich ja gerade der Colony schon so extreme Lorbeeren zugeschustert, aber eines ist hier schnell klar, ne, die Axtarbeit von den Emmett-Brüdern, die ist einfach auch nur absolut fantastisch und steht auch dem, diesen Gitarren von Gelotte und Strömblatt in nichts nach bei Arch Enemy, also einfach ein absolut geiles Duo, dieses Brüdergespann. Du hast hier Riffs auf der Platte, die sind thrash as fuck, ne, da kriegst du echt eine Gänsepelle bei, wenn die spielen. Gitarren-Soli, die dich einfach so wegkillen. Du hast eine Vielzahl an Harmonien drin. Also auch so als Instrumental, Intermezzo hier, Liberté, ne, toll mit einarrangiert. Du hast Monster-Riffs aus The Last Enemy. Ist einfach ein episches Hauptriff, Walchas kannst du heranziehen, auch ein toller Song. Okay. Naja, also ich finde einfach, die Scheibe versöhnt hier auf jeden Fall wieder alt und neue Fans aufgrund auf einfach dieser Heaviness, die da mit drin ist. Und hier haben die einfach mal beides zusammengeführt. Wie gesagt, ich fand den Vorgänger schon verdammt stark, aber hier legen die für mich nochmal eine Schippe drauf und ich kann eigentlich nicht verstehen, wie man als Fan der Richtung hier irgendwie meckern kann bei dem Album. Ich finde auch das ganze Songwriting im Ganzen, gibt kaum einen Song, der für mich nicht in irgendeiner Form mit seinen Melodien einen starken Eindruck hinterlässt. Selbst so dieses ganz aggressive, dieser Opener schon, der Blood on Your Hands, ne, hat einfach trotzdem diese eingängige Melodie drin, an die wir kennen, ebenfalls ein tolles Hauptriff. Der Titeltrack, ne, ist vielleicht ein klassisches Stück, Melodes, und auch ein bisschen vorhersehbar ein Stück weit, aber da macht es in keinster Weise schwächer. Das ist einfach ein sauguter Song.
Ja.
Und ja, ich finde auch Tempo und Rhythmuswechsel stimmen hier. Insbesondere The Great Darkness, ne? Einfach da ist es besonders gut gelungen. Und ich denke mal, damit haben wir auch alles gesagt. Und ich kann mich ja dir einfach eigentlich auch nur anschließen. Und ja, du kannst das Ganze auf eine gelungene Symbiose aus Eingängigkeit und Härte eindampfen. Ne, die ist jetzt vielleicht nicht unbedingt neu, ne? Die erfinden das Rad hier nicht neu, aber da muss er auch nicht. Es ist einfach ein saustarkes Album geworden. Und ja, dem kann ich einfach auch eine gute Note geben. Hier bin ich locker bei 8,5 bis 9 Punkte in der Stimmungslage. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Top-Note. Besser geht's eigentlich nicht. Und als Amtsspieltipp, du hast mir ja schon Revolution Begins genommen und dann gehe ich hier einfach mal ja, mit dem Titeltrack, weil
ja,
geil, aber das könnte ich jetzt auch von fast jedem anderen Song der Platte sagen, aber ich nehme mal den Titeltrack hier.
Ich finde auch diese Abwechslung, super, die das Ding bietet, ne? Wenn du hörst dir die ersten beiden Knallknüppel-Dinger da an, ne? Und dann kommt I Will Live Again mit so einem fast schon so einem sphärisch flötenden Intro, ne, und
ja,
einfach nur großartig, ne? Also ich weiß gar nicht, das ist doch irgendwie auch Keyboard oder so was, ne? Oder was ist, oder ist das Gitarre, was man da hört am Anfang bei I Believe Again? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall so sehr, sehr sphärisch fliegende Geräusche irgendwie oder Sounds.
Also ich wüsste jetzt nicht, also die Band selber benutzt ja keine Keys hier, aber.
Ja, aber das hört sich aber
schon an. Ja, kann sein, dass sie es nur fürs Intro gemacht haben. Ja. Kann ja auch von jemand extern kommen. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich hätte jetzt sonst gedacht, irgendwie.
Ja, kann auch Gitarre sein, aber dann sehr, 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 sehr cooler Effekt drauf. Und ja, wahnsinnig stark. Also was ich irgendwie krass finde, ist, Angel Agosto wurde ja die ganze Zeit eigentlich, die bei Arch Enemy war, immer so ein bisschen als, die ist so kraftlos und die kann das nicht.
Überhaupt
und,
ne, die, nicht am Arsch kraftlos.
Ja, die hat gar nicht die Power irgendwie, ne? Ich finde das so unfair, ich finde das so blödsinnig, weil die einfach so unfassbar abgeht und also sorry, da kommt aber jetzt auch eine Alissa nicht mit dem, was die da geleistet hat. Ich mag Alissa, ich mag die als Sängerin auf jeden Fall, also gerade wenn die shoutet, ich mag auch die clean Sachen von der, aber dieses Death-Metalige von der mag ich auch gerne, aber Angel Agosto ist da nochmal ein ganz anderes Kaliber, da muss man echt sagen.
Ja, also ich gehe da mit, ne? Also ich finde, die macht keinenfalls, die macht einen anderen Job als Johann Lieber, klar, aber also ich finde eigentlich, die Phase mit Angela ist die stärkste Phase der Band gewesen für
definitiv.
Mich.
Definitiv. Ja, ich habe vorhin so ein bisschen abwertend gesagt, meine Liebe endet mit der War Eternal.
Nein,
das stimmt natürlich nicht so ganz. Ich mag auch die Sachen, die danach dann noch erschienen sind, mag ich auch ganz gerne. Was mich so ein bisschen stört, ist die die haben, glaube ich, so ein bisschen so diese Krankheit, die auch so Amon Amarth irgendwie haben, dass die so extrem erfolgreich sind und dadurch so ein bisschen gefühlt ihre Seele verlieren. Das hat irgendwie so ein komisches Medienphänomen wird, was irgendwie ständig auf YouTube durchgehobelt wird. Auf der anderen Seite stehen dem auch wahnsinnig starke Songs entgegen. Ne? Die haben jetzt hier von der Deceivers dieses The Watcher. Ein Wahnsinns-Song mit einem mega geilen Video irgendwie auf dem Wacken gefilmt.
Ja, die Deceivers ist ja schon im vorherigen Jahr in unserem Jahresabschluss recht gut weggekommen.
Ja,
ne? Also das war auch beide die Band heute noch sehr mögen, ist ja kein Geheimnis. Ne?
Ja,
wenn ich es mir ausruhen kann, also die Phase Angela ist für mich die stärkste Phase der Band.
Ja, und vor allen Dingen, ja genau, wenn man jetzt das halt so im direkten Vergleich sich gibt, ne, wenn man jetzt viel Alissa gehört hat und dann mal wieder so die älteren Sachen rausholt, oder da kannst du eigentlich jede nehmen mit Angela so, ne? Also auch die Chaos Legions oder die anderen. Es ist einfach nochmal eine ganz andere Art, ne? Und ja, trotzdem muss man auch sagen, Alissa kann auch die Angela Gusso Songs singen. Das ist nicht peinlich, das passt schon.
Die macht einen guten Job. Das würde ich gar nicht sagen. Also ich kann jeder Ära was abgewinnen. Ich kann auch der Frühphase von Arch Enemy was abgewinnen. Wobei man sagen muss, da merkt man aber, dass die Band sich auch noch ein Stück weiterentwickelt hat, auch was das Songwriting angeht. Das ist ja nicht nur mal ein direkter Vergleich der Vokalisten, ne, die dann vielleicht ihren eigenen Stil noch irgendwie so ein bisschen mit einbringen, aber auch ein Wachsen der Band. Also so auch so ein oder die Emmett-Brüder so, die haben über die Jahre ja auch noch ein bisschen was dazugelernt, obwohl die schon immer super Gitarristen waren.
Ja.
Ja, aber das ist nun mal so, auch wie du Songs schreibst, es ist ja nicht nur dein Instrument zu beherrschen, es ist ja auch eine Kunst für sich, du kannst ein super Gitarrist sein, aber Songs zu schreiben, das gelingt dir halt mal mehr oder mal weniger gut. Ne? Und da finde ich einfach auch so, dass sie mit die stärksten Songs in der Zeit hatten, aber wie du schon gesagt hast, sind auch so verdammt neue, starke Stücke entstanden in den letzten Jahren und ja, muss man kann einfach dankbar für, dafür sein, was man hat. Ne? Alles hat so seine Daseinsberechtigung und definitiv zu Recht eine der ganz Großen in diesem Sektor. Ja,
also auch heute noch. Was man vielleicht sagen muss, wo ich, also die Will to Power, da bin ich so ein bisschen drüber weggegangen, jetzt das vorletzte Album, da haben die ja damit angefangen, dass Alissa auch mal clean singt hier bei Reason to Believe. Mhm. Ne? Und ja, da ist halt so ein bisschen so die Frage. Ich finde, die Kanda, die singt extrem gut clean, die singt extrem gut das Geschaute. Es ist natürlich, wenn man sowas da reinbringt, muss man sich natürlich schnell dann dem Vorwurf aussetzen, dass man auch hier irgendwie ein bisschen Mainstream reinlässt. Ne? Und die haben schon, die sind schon ganz schön, ja, die sind schon ein bisschen seichter geworden als so eine Rise of the Tyrant, das muss man schon sagen. Also mit den letzten beiden Platten zumindest. Ja. So, ne? Aber ja, gut, so ist es halt.
Ja, lassen wir mal so stehen. Genau. Aber summa summarum, wir haben heute einige feine Platten besprochen und ja, war doch mal wieder eine interessante Exkursion.
Ja, und wie gesagt, wieder höchst subjektiv. Natürlich hätte man Amon Amarth besprechen müssen. Ne? Natürlich hätte man
wahrscheinlich wieder
besprechen müssen, aber so ist
es. Ja, ist ja auch nur, wie gesagt, wir fangen an und gegebenenfalls gibt es dann zu späteren Zeitpunkten auch nochmal andere Folgen von diesen Thementagen oder Themenabenden, die wir machen.
Ja. Genau, ja. Irgendwann machen wir auch nochmal Thrash Metal, ne?
Ja, das ist sogar nicht so richtig, auch, also ja. nicht die nächste, die jetzt, da hatten wir schon so richtig, wir hatten eine richtige Slash-Folge, aber wir wollten da tatsächlich mal so einen richtigen Teil 2 von machen. Und
du machst mich gerade fertig, was war denn unsere Thrash-Folge?
Hier mit Creator und
ja, das war eine Creator-Folge. Wir haben Pleasure to Kill, Extreme Aggression, Violent Revolution und Hordes of Chaos besprochen.
Ja, ja, klar, aber das war doch irgendwie German Thrash. Ja gut, wenn du so eine strenge Trennung machst, als
Genre. Wir haben German Power Metal haben wir gemacht.
German Power Metal. Ja, ja, klar, aber wir haben schon über Thrash Metal gesprochen und wir hatten eine deutsche Thrash Metal Band.
Ja, okay, wir hatten Creator und wir hatten Metallica halt da drin, so, ja, okay, kann man so sehen, ja. Aber vielleicht, dass wir irgendwie sagen, wir suchen uns mal irgendwie so vier Thrash Bands raus, das könnte man vielleicht.
Ja, aber das hatten wir auch schon besprochen, das steht ja auch gar nicht allzu ferner Zukunft an. Wir können es ja verraten, wir haben ja so einen groben Fahrplan, ob wir uns da jetzt immer so 1:1 dran halten, weiß ich noch nicht. Als nächstes wollten wir mal Bands besprechen, die sich nicht in eine Schublade einordnen lassen. Deswegen ist ein paar Mal auch der Satz gefallen, hätte man auch da besprechen können. Also es wird dann wohl unsere nächste Folge, gefolgt von einem Zeitgeist, den wir dann, glaube ich, so als jede dritte Folge planen zu bringen. Und ich glaube, danach im Turnus, nach dem Rockhard, müsste dann irgendwann auch unsere Swash-Folge anstehen. Zumindest vom Fahrplan her. Aber wir sind da noch flexibel, vielleicht ziehen wir die auch vor und dann kommt sie eben eine Folge später. Müssen wir mal gucken, wie wir mit den Vorbereitungen zustande kommen. Wir wollten ja so ein, ja, wir haben so ein bisschen was geplant, was wir da auch schon machen. Und gucken wir mal, wie es so läuft.
Genau, da müssen wir uns jetzt nur einig werden, welche Bands wir besprechen, die sich nicht einordnen lassen.
Ja, also so ein paar Sachen, du hast ja gesagt, wir haben von Hören ganz interessante Impressionen gegeben. Ich liege ja schon lange in den Ohren. Ich möchte mal gerne über Opeth reden und damit du dich da nicht eine ganze Folge über Opeth, sag ich mal, auslassen musst und so viel hören musst, haben wir gesagt, packen wir die mal hier mit rein. Da werde ich mal ein bisschen was über Opeth erzählen und da fallen uns noch einige andere Bands
ein. Die Reiter werden sicherlich dabei sein.
Reiter definitiv, also die gehören auf jeden Fall in so eine Auflistung und wir schauen mal, was wir noch so finden.
Da werden wir schon was finden, sehe ich.
Ja, es wird wahrscheinlich jetzt nicht auf eine Albenauflistung hinauslaufen, also dass wir jetzt irgendwie vier Bands nehmen und da vier Alben besprechen. Ich finde, dafür ist das zu vielseitig und da werden wir, glaube ich, mehr wieder so eine Themenfolge draus machen. Aber schauen wir mal, wir müssen ja erstmal in die Vorbereitung gehen. Ich habe da noch nichts für gemacht und das ist jetzt noch so, ja, Zukunftsmusik, aber liegt ja nicht in allzu ferner Zukunft.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja relativ viel Zeit für die Vorbereitung, aber dem ist ja mitnichten so, ne? Also die Folge erscheint jetzt hier am 10., das Wochenende drauf, ne, sitzen wir schon im Nordsternpark.
Und ja, das steht genug an, ne? Also wir haben noch ein paar andere Sachen, wo noch mal ein paar Tage drauf für gehen, die wir nicht unbedingt dann in die Folgenvorbereitung investieren können. Müssen wir gucken, dass wir vorher oder dann schnell hinterher zur Rande kommen. Wir schauen mal, wie wir machen. Aber ihr werdet irgendwie versorgt werden von uns.
Auf jeden Fall. Ja, und wenn ihr mehr hören wollt und wir irgendwie spät dran sind, weil wir besoffen im Nordsternpark rumchillen, dann supportet uns bei Steady. Da kriegt ihr noch ein bisschen was auf die Ohren und ja, ansonsten kommentiert bei uns fleißig auf der Homepage oder auf Instagram, Facebook und so weiter. Ihr wisst es genau wo. Lasst eure Meinung gerne da. Ja, ansonsten habe ich auch nichts mehr, Mattes. Endlich haben wir Melodeath besprochen. Ich glaube,
ja,
da muss ich jetzt nochmal so als kleinen Fazit sagen, es könnte sein, dass Melodeath lange, lange Zeit in meinem Leben mein absolutes Lieblingsgenre war, ohne dass ich es wusste. So, weil ich dann doch sehr, sehr viele der Bands sehr, sehr gerne gehört habe immer.
Mhm. Ja, das lassen sich auch nicht viele nicht immer so eindeutig zuordnen, ne? Gerade wenn du so Bands wie Wintersun erwähnst oder Children of Bodom, so, das sind halt auch Bands, die sich oft so einer eindeutigen Kategorisierung entziehen. Umso interessanter, dass das dann unsere nächste Folge werden wird.
Auf jeden Fall. Ja, bis dahin verbleibe ich mit einem fröhlichen Metal Off.
Metal Off.